Los. Guten Abend, willkommen beim Biertaucher Podcast Nummer 94. Sie hören den Horst und
den Gregor. Es ist der 4. März 2013.
Wenn Sie nicht hören, ist der Martin.
Ja, was nämlich nicht da ist. Aber es ist dir schon aufgefallen, unserer Hörerschaft, dass du insistierend jetzt auch immer schreibst, leider ohne Martin.
Ja, ja, ich.
Das sind die letzten 3-4 Folgen nämlich.
Es gibt so Leute, wenn einer gestorben ist, dann sagen sie, na, er sitzt noch bei uns, er ist gerade nur nicht da und so, und dann tun sie immer für ihn decken. Also ich denke, ich werde so einen virtuellen Martin so lange herbeireden, bis er dann wirklich einmal kommt.
So gutes veganes Essen aufdecken hier.
Genau, so irgendwas, ja. Ja. Ja, der Florian ist auch nicht da, aber daran bin wahrscheinlich ich schuld. Ich glaube, ich habe ihn angesteckt.
Oi, also genau, du bist am Krankeln.
Ich bin Krankeln, ja. Also, wenn Sie auch krank sein wollen, also ganz dicht ans, an den Kopfhörer gehen. Ich huste ab und zu jetzt ins Mikro. Sie können aber auch, falls Sie nicht glauben, dass das passiert, Sie können einfach nur denken, dass Sie krank sind. Das funktioniert auch sicher. Ja, und sonst einfach nur abends das Fenster aufmachen und im T-Shirt herumrennen lassen.
Husten so ja, psychosomatisch.
Absolut, ja.
Ah ja, natürlich der Podcast wie immer mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Graz.
Die was überhaupt nicht krank ist, das sollte man dazu sagen.
Ja, die ist gesund.
Die sind voll gesund, ja. Ja, dann Gregor, meine rituelle Frage. Hast du irgendwas erlebt, gemacht, gedacht?
Gemacht, gedacht, schon erlebt. Das impliziert irgendwie mehr Aktionen.
Das impliziert Leben.
Ja, genau. Also bis auf harte Arbeit hat mich irgendwie technologisch jetzt mal nichts beschäftigt, aber vielleicht kommt ja was heraus im Gespräch.
Ja, du, weil der Martin jetzt nicht da ist, dann muss ich dich fragen, was sagst du zur Wahl in Kärnten?
Ah ja, genau, war heute. Naja.
Nicht heute, gestern.
Gestern, aber heute habe ich die Ergebnisse gehört. Die FPÖ hat verloren, oder?
Ja.
Kann man ja schon mal als Positives sein.
So, wenn ich jetzt nicht Zitronentee trinken würde, würde ich sagen Prost, Digga.
Ja, na dann. Ja. Wir können ja mal starten mit einem Thema, das weder noch von dir noch von mir stammt, von einem unserer Hörer.
Bitte schön.
Nämlich dem Andreas. Der hat uns einen Link geschickt auf Indiegogo. Das ist so eine Crowdfunding-Plattform, ja, die du auch schon öfters besprochen hast.
Die Crowdfunding-Plattform, die was nicht Kickstarter ist, sondern halt die andere.
Genau, die andere. Und die auch. Der Unterschied ist, dass es für Europa besser funktioniert, Indiegogo, oder irre ich mich da gerade?
Ja, ein bisschen besser für Europa. Und ein großer Unterschied ist, Kickstarter hat nur dieses Alles-oder-Nichts-Modell. Das heißt, entweder die Kampagne erreicht ihr vereinbartes Ziel, dann müssen die Leute wirklich zahlen, oder sie reicht es eben nicht, dann kriegen die Leute ihren Einsatz zurücküberwiesen und der die Kampagne initiiert hat, kriegt gar nichts und kann es noch einmal versuchen. Ja. Und Indiegogo hat dieses Modell auch, aber wahlweise kannst du auch so ein Modell machen, ich nehme alles, was ich kriege, und dann ist das Geld von den Leuten auf jeden Fall weg und landet auf deinem Konto, auch wenn du nicht das angepeilte Ziel erreicht hast.
Okay.
Und das kann man sich beim Kampagnenstart aussuchen.
Interessant eigentlich. Das gibt eigentlich auch ziemlich viel Reibfläche.
Für Sozial- und Projekte. Also praktisch
auch schon über das bisschen.
Also die sagen, ja, ich nehme das als Spende und so, wo du sagst, der kriegt auf jeden Fall mein Geld, wurscht, ob er sein Ziel erreicht oder nicht.
Ja. Ja, weil du sagst, sozial, so in diese Richtung geht auch das Indiegogo-Projekt, das uns der Andreas da verlinkt hat. Es geht nämlich um einen Entwickler vom CyanogenMod. Das ist ein Custom-ROM, eine alternative Version von Android, die man sich auf sein Handy spielen kann. Und ja, das Ziel wurde, also es gab ein Ziel, das waren glaube ich so $10,000, das wurde erreicht. Der Text, der drauf steht, ist, wurde verfasst von einem Freund von Ihnen, hat über eine grausame Krankheit wie Necrotizing Fasciitis, Flesh-Eating-Krankheit. Ich habe mir auf Wikipedia geschaut, wirklich grausam aus natürlich. Ja, es hat anscheinend da die Kampagne funktioniert. Ist halt die Frage, um zu diskutieren, sollen Indiegogo-Plattformen und Kickstarter-Plattformen auch dafür Platz schaffen? Solche Krankheitseigeninteressen. Ich meine,
Frage ist natürlich, soll die Welt das US-amerikanische Healthcare-System finanzieren,
das sowieso
dafür, dass das der meistbewaffnete Staat der Welt ist?
Ach so, meinst du, dass da das Geld dann in das falsche System steckt?
Nicht an die falsche Person, sondern man könnte eigentlich sagen, wenn der am meisten bewaffnete Staat der Welt mit nur noch einer der zweitgrößten oder größten Wirtschaft der Welt könnte vielleicht sich selber kümmern um seine Healthcare-Systeme.
Ich finde, also in dem Fall, ich habe es mal durchgelesen, war ich am Anfang gespalten, aber gedacht, trotzdem, ich meine, den Typen kennt man kann seine Geschichte verifizieren und so. Das Einzige, was mir dabei Sorgen macht, dass man hat das früher gekannt von so E-Mail-Briefen mit ja, helfen Sie, ja, diese Kettenbriefe, helfen Sie da, und da wird auch sehr mit Krankheit und solchen Themen gearbeitet, um halt das Emotionale anzusprechen im Menschen. Wäre halt, fände ich auch schwierig, wenn das in größeren Massen, ja,
ob das passt.
Oder ob da einfach deine Empathie da hier ausgenutzt wird. Ja. Aber hier bitte, also das wurde erreicht, das insofern mal ein vorläufiges Happy End.
Und das haben sie auf Indiegogo finanziert.
Das haben sie auf Indiegogo finanziert, ja.
Also Indiegogo rettet Scott, Menschenleben, kann man jetzt sagen.
Ja, anscheinend. Hoffentlich, wenn es ausgeht. Ja, das war eher ein ernstes Thema von Andreas. Ansonsten.
Na gut, wenn wir beim Thema Krankheit und Tod sind,
dann bleiben wir bei dir.
Also ich habe jetzt innerhalb von 2 Wochen meine 2. Grippe gehabt, habe das Wochenende in totalem Selbstmitleid verbracht und viel gerotzt und so. Und einer meiner aktivitätsmäßigen Höhepunkte war YouTube schauen. Also da habe ich mich dann so gezwungen, eine Viertelstunde wollte ich am Computer was arbeiten, und es war schon YouTube schauen anstrengend. Und normalerweise, wenn ich YouTube schaue, dann versuche ich irgendwie TED-Vorträge zu schauen oder irgendwelche super tollen, intellektuell anspruchsvollen Sachen oder wenn es irgendwelche coolen Serien, aber nein, wo bin ich hängen geblieben? Auf YouTube irgendwie hingekommen zu Geek Love.
Ja? Geek Love, okay.
Geek Love, ja, neues Format. Und zwar ist das so eine Mischung aus T-Spira, also so Alltags, wie heißt das?
Was so normale ja,
Alltagsschichten. Alltagsschichten. Und Speed Dating, und worum geht's? Auf einer Comic-Con in USA irgendwo tun Nerds Speed Dating machen und werden dabei gefilmt.
Das ist so ein Reality-Doku.
Ja, absolut, ja. Nerds sind jetzt absolut Mainstream und haben schon ihre eigenen.
Wahnsinn, das mit dem TV.
Ihre eigenen Herzblatt-Formate. Nein, es ist auf YouTube. Es war eine YouTube, ich glaube, 9-teilige YouTube-Serie, so. Aber recht professionell gemacht. Also, du siehst halt die Geeks vorher, wie sie zu Hause wohnen bei Mutti und okay, wo in ihren Kammern, die halt ausschauen wie bei den Show Doku, also vollgeräumt mit Comics und
also kleinen Figuren. Sie haben sich auch wirklich die Klischee-Nerds rausgeholt.
Ja, wobei ich da meine gewissen Zweifel habe, ob das wirklich Nerds waren oder ob das zum Teil irgendwie Schauspieler waren, die ihre Karriere pushen wollen und dann gesagt haben, ich mache jetzt einen auf Nerd, weil dann habe ich dann super.
Das ist natürlich schade, wenn das dann so ein bisschen, ja.
Aber wie auch immer, ein paar haben absolut brutal echt gewirkt und ein paar habe ich so das Gefühl gehabt, die waren ein bisschen nicht im Bereich des Unmöglichen, aber halt so speziell ausgesucht, dass sie halt kameratauglich waren. Also wie wenn es das aus, ja, aus einer, sagen wir, um einen aktuellen Vergleich zu bieten, wenn du aus einer Masse von Kärntner den einzigen Grünwähler rauspickst. Okay. Ne? Das ist einfach nicht typisch.
Ja, genau, kein repräsentativer.
Ja, aber war okay.
Und hat dich ja amüsiert. Wie lange soll dauern? Das dauert so eine Episode?
Ja, eine Episode wird dauern so 5 Minuten oder was. Also YouTube-Format.
Ein Folgen, 7 Minuten. Das ist schnell angeschaut.
Ist schnell angeschaut, aber es hat mich gewundert, dass ich das selber durchgehalten habe. Also ich vermute, eine Krankheit hat dabei irgendwie mitgespielt. Und ja, ganz nettes Format. Also du siehst halt erst diese Nerds, wie sie zu Hause wohnen und wie sie dann halt so in ihren Laptop, in die Webcam reinreden, dass sie halt einsam sind und so. Und jetzt gehen sie zur Comic-Con, dann maschen sie sich urauf für die Comic-Con, wo sie halt im Kostüm umeinander rennen und irgendein Superheld sind, und da sind sie halt urhappy. Und dann sind diese ganzen kostümierten Nerds, gehen dann in der Comic-Con auf so ein Speed-Dating Saal und werden dann halt so gegenübergesetzt, haben 3 Minuten Zeit mit jedem zu reden, und am Schluss sitzen die Männer, also müssen so einen Fragebogen ausfüllen und dann gegenseitig checken, wen sie mögen und wen nicht, und dann sitzen die Männer so aufgefädelt und die Frauen gehen dann noch einmal hin zu dem Mann, den sie sich ausgesucht haben, und können mit dem nochmal 3 Minuten reden.
Also ein klassischer, das wäre ja genau so
Speed-Dating, und am Schluss siehst du dann, was sie dann nachher noch sagen, also ob das aus dem Date was worden ist oder
so. Nachbesprechung, eigentlich ist schon so professionell, wie man so
ja,
manchen MTV
genau. Und auch sehr lieb gemacht, weil es das Ganze so überschneiden in einem Comic. Also du siehst dann, also der, ich weiß nicht, wie der entsprechende Fachausdruck heißt, du siehst das Real-Life-Bild von dem Sicht und dann transformiert sich es in eine Comic-Zeichnung von ihm. Mhm. Und dann wird auch oben so eine Textbox eingeblendet, New York oder New Jersey. Also du glaubst, also
das siehst jetzt ein Comic
und das wird jetzt echt und wieder, ja. Echt, also schon mit Geld dahinter und so. Und lustig auch, es sind halt mehrere Schicksale, die man da verfolgt, und die haben es aber alle am selben Tag gefilmt. Also wenn du da mehrere von den Episoden reinziehst, dann siehst du, die im Hintergrund, das ist ja die von Episode 3. Also dürften halt das ausgenutzt haben.
Mhm. Ja, klingt gut. Ja, nicht nur du hast YouTube geschaut. Jetzt kann ich endlich auch einmal eine YouTube-Empfehlung aussprechen. Wobei ich habe ein bisschen Schuldgefühle dabei, weil ich ursprünglich genau diese Empfehlung vom Not Safe for Work Podcast habe. Und es geht um den Kurt Razzelli, sagt ihr da was? Der macht Musik-Mashups, Originaltöne aus Film und Fernsehen, also eher Fernsehen, eher auch aus Alltagsgeschichten und so, und legt halt drunter Musik. Normalerweise kennt man das aus YouTube schon hinlänglich, meistens mit diesem Autotune-Effekt, wo dann so Leute so beginnen versampled zu singen. Aber das lässt der Kurt Razzelli aus, sondern macht nur geschicktes Sampling und da kommen echt ein paar sehr witzige Tracks raus.
Also aber was macht er jetzt? Er macht Sprachfetzen von den Leuten und tut die dann so in Endlosschleifen? Oder
ja, ein bisschen mehr. Also so der Refrain ist immer so das gleiche Sample und dazwischen fügt er andere Sprachsamples ein und verquickt das. Es geht aber auch sehr, also es ist auch musikalisch ein bisschen aufwendiger gemacht. Okay. Also weil man kennt ja vieles von YouTube, wo dann ein Sample so ausgeschlachtet kommt, wird und dann hast du einen billigen Trends-Track drunter.
Ich glaube, das hast du, Effekte habe ich jetzt öfter
auf das hast du ellenlang. Der Kurt Razzelli zeichnet sich, finde ich, von doch aus, dass er musikalische Bandbreite hat, das heißt, er hat ein bisschen Hippe-Hoppe dahinter, auch auf Techno. Natürlich, wie es bei so einem Internetphänomen ist, auch viele schwächere Songs.
Okay.
Aber es gibt einen zum Beispiel, den habe ich in letzter Zeit sehr oft gehört. Sprachfetzen.
Und, also das gibt schon einen Sinn.
Und, ja, es gibt einen Sinn, aber es ist wahrscheinlich oft nicht der ursprüngliche. Zum Beispiel, es gibt zum Beispiel dieses, es gibt ein... Dieses Interview, das der Frank Stronach dem Armin Wolf gegeben hat. Ja. Und das hat er zusammengeschnitten und das, den Track gibt es auf YouTube anzuschauen und das habe ich bei Not Safe for Work gesehen unter dem Titel General Stronach. Und er hat so gemein die Sätze zusammengeschnitten, dass es im Refrain so vorkommt, als wäre er der Urwaffenhändler. Und er ist irgendwie so, ich habe die Waffen, ich habe die Panzer, ich habe die Kampffighter-Jets. Das ist irgendwie so der Refrain von dem. Und es macht, es macht teilweise wirklich Spaß, was er aus den Sprachmaterialien macht. Also mich hat es als
witzigerweise genau Freund. Das, was der Stronach ja befürchtet hat beim ORF-Interview.
Dass es zusammengeschnitten wird. Also man sieht dann aber auch zeitgleich zur Musik auch den, die Bildspur, die sich dann halt dann auch so zuckt.
Ja.
Also es ist auch deutlich, dass der jetzt nicht irgendwie was böswillig oder schon böswillig verdreht ist. Aber
man sollte merken, dass es nicht original ist.
Ja, genau so. Und es macht halt Spaß. Es gibt also einige von diesen Alltagsgeschichten gibt es auch noch eben einige Geschichten. Und ja, mal anschauen und reinschauen. Also mir hat es schon gefallen.
Okay.
Mir hat schon sehr gut gefallen.
Also ich glaube, ich werde noch einen Tag krank sein.
Ja, genau, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Wir haben noch einen Rent zu besprechen. Den können
wer
wir
rentet?
Wer rentet? Der immer so gerne rentet, nämlich der Linus Torvalds.
Ach so, reden darüber, dass jemand anderer gerentet
hat. Okay. Der immer wieder gerentet hat. Also wenn man unsere Folgen zurückverfolgt, glaube ich, unsere Biertaucher, kommt so einige Male eine Geschichte über den Linus vor, wie er böse Kommentare geschoben hat. Also zuletzt, also das Vorletzte, was vorgefallen ist, war ja diese Universitätsvorlesung, die er gehalten hat, wo auch mit das Video gefilmt wurde, wo er da nie wieder dieser
Grafikkartenherstellerfirma
Also er ist bekannt, er hat ja auch schon die Programmierer von Gnome, ein Horde masturbierender Affen genannt. Er hält sich nicht zurück.
Ja.
Und diesmal geht es um ein Thema, das wir ja eh auch schon öfter hatten, UEFI. Das ist dieses Secure Boot System, das Microsoft ziemlich pushen möchte und das so das BIOS, ein Update, ein moderneres BIOS.
Was ja auch schwierig macht, dann Linux zu booten, oder? Ist das
ja, weil das hat damit zu tun, dass
Kernel signieren musst,
Microsoft, ja genau, du musst den Kernel signieren. Und da hat Red Hat einen Deal ausgehandelt mit Microsoft und die haben die entsprechenden Schlüssel bekommen und die haben jetzt eine Methode am Start, wo du eben was anderes außer Windows booten kannst. Jetzt war die nächste Überlegung, nämlich von zwei Angestellten von Red Hat, vom Howell und von Matthew Garrett, dass man doch diese Änderungen in den Kernel übernehmen konnte. Also da haben sie die Rechnung allerdings
mit
Linus gemacht.
Ich habe es mitgekriegt,
Der darauf explodiert ist und er hat gemeint, if Red Hat wants to deep throat Microsoft, that's your issue. Diese Signierungssache
wirklich sehr gemein.
hat nichts mit dem Kernel zu tun, will er nicht drinnen haben. Schon allein irgendwie ein anderes Signierungskonzept, das er reinnehmen hat müssen, macht ihm schon keinen Spaß. Und er hat ihm halt eine schöne Breitseite, eine Linus-mäßige schöne eine Breitseite
vorgeschossen. Bravo, Linus, gib's ihnen.
Ja, gib's ihnen. Das ist schon in Ordnung so. Hat er gut gemacht. War wieder auch ein lustiger Read, muss man sagen.
Na dann scroll mal in die Themenliste.
Was in haben die wir denn als Da. Da bist du gleich schon auf Nummer 2, nämlich direkt nach dem Rant mit dem Thema Google Plus Sign-in auf Webseiten.
Ja, das ist nur eine Meldung. Also Google Plus baut jetzt so etwas wie den Facebook-Button, das haben sie ja schon mit ihrem G-Plus-Button, sondern es geht um eigentlich das, was du sonst unter OpenID hast, dass du dich einloggst und deine Passwörter für den x-ten oder y-ten Webservice nicht weißt und dass du dann gleich den Google-Account nehmen kannst.
Ist das, wenn ich das jetzt nicht so komplett aus dem Kopf mit Facebook, das man ja öfter sieht, oder
genau, Sign-in with Twitter. Und sie behaupten aber, im Gegensatz zu Facebook machen sie das irgendwie besser und erhalten die Daten privat oder so.
Ja, das möchte ich Ihnen auch hoffen, ja, also anraten, wenn das wirklich der nächste Service ist, der gehackt wird. Ich meine, gerade bei Google wird es dann schmerzhaft, jetzt wo sie so ein Hub sind, wo dann doch G-Drive, G-Plus, wäre das verheerend. Ich kann erzählen,
bitte schön,
zu diesem Thema, seitdem ich Cloud-Services und Social Media verwende, werde ich laufend gehackt. Aber es ist auch egal, weil ich habe nichts
Wichtiges. Du wirst laufend gehackt? Laufend.
Wie merkst du das? Indem zum Beispiel auf einmal in meiner Twitter-Timeline ich Empfehlungen ausspreche für Abnehmen in 14 Tagen, englische Links beispielsweise.
Und ohne Scherz, jemand twittert für dich?
Ja, das ist
vorgefallen. Und am Ende war das etwas, was du selber irgendwo angekreuzt hast, ja, ich bin einverstanden und der darf dann...
Es gibt nämlich auch den anderen, also da, wo man es dann wirklich gemerkt hat, dass ich gehackt worden bin. Also ich weiß nicht, wem ich das geschickt habe, weil ich habe das dann nicht gesehen, aber ich habe zumindest von einer Freundin, die auch gehackt wurde, eine direkte Message bekommen, wo dann so ein Link ist, ich habe ein Bild von dir gesehen, da und da, klick doch mal an. Oder so auf die Richtung, ein bisschen unreißerisch formuliert vielleicht fast gemeint eigentlich.
Und zumindest nicht auf Deutsch. Also so weit
sind die noch nicht. Ja, das war auch bekannt. Twitter hat einen großen Hackerattacke gehabt und gilt, muss Passwort ändern und Augen zu. Man muss es ja schlucken, das Ganze. Also das ist es. Und das Zweite, und das ist ja die nächste Story, war vorgestern, glaube ich, auch ganz groß
in den Webmedien.
Evernote. Gott sei Dank speichere ich in den Cloud-Services nichts Wichtiges, nämlich wirklich nichts Wichtiges und nicht was Faulheit, nur Halbwichtiges oder so. Und deswegen ist es zwar lästig, weil bei Evernote ist halt deswegen halt auch ärgerlich, weil sie haben es halt nicht in ihrer App, in App wirklich deutlich kommuniziert. Sie haben gesagt, ihr Passwort ist jetzt mal abgelaufen, bitte resetten Sie ihr Passwort. Wenn sie da jetzt eine meaningful Message rausgeschickt hätten und gesagt hätten, ich meine, keiner ist blind und taub. Ich meine, das war jetzt große Cover-Stories auf diversen Tech-Blogs. Wie kann das an einem vorbeigehen? Da hätte ich mir ein bisschen...
Ja, es kann insofern vorbeigehen, weil ich glaube, nicht jeder, der Evernote benutzt
das
Tech-Blogs lesen, sondern das benutzen auch Schüler oder Leute, die jetzt nicht viel mit Technik am
Hut guter, haben. Guter Punkt, stimmt.
Und ich nehme an, sie kriegen das jetzt noch nicht mit, wenn sie nicht Biertaucher-Podcast hören.
Ja, habe ich auch das Passwort auf jeden Fall resettet und fertig. Ich meine, auf Evernote, das habe ich wirklich, das ist ein Schmierzettel und da steht wirklich nichts drinnen, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, also die Cloud die hat es in sich. Und besonders, das zieht es ja mit nach sich, wenn man dann Passwörter dort hat und so mal überlegen, hat man dieses Passwort eventuell bei einem seiner 10.000 Services noch im Einsatz? Wenn ja, dann sollte man das ändern.
Und hast du auch diese eine Datei in der Cloud, wo von allen anderen Clouds die Passwörter drinnen stehen?
Ja, was ja auch mittlerweile als eigenes Service verkauft. Ich glaube, OnePassword heißt das oder so. Die Leute, das ist ein Schlüsselpunkt, wie man sagt, am Test aber. Und deswegen, mir macht das halt mit Google dann halt auch Sorgen, weil wenn die über einen Site-Account, ich meine, muss ein Google-Account wirklich ein separates Passwort haben, aber sollten die in den Google-Account reinkommen und die haben dann Zugriff auf den Schlüsselpunkt, dann haben sie mich sowas von geohnt. Ich meine, dann
war es das. Ein kleiner Literaturhinweis.
Okay.
Der leider vor mehreren Jahren schon verstorbene Autor Douglas Adams hat in seinem letzten und gemeinhin als schwächsten Teil geltenden Buch Beanhalter durch die Galaxis, nämlich einmal Rupert und zurück, genau so einen Fall beschrieben. Und man muss sagen, das ist insofern sehr cool, weil, wann ist er gestorben?
Schon früh.
Vor Jahr 2000 vorher schon, gell? Ja, also es hat schon Internet gegeben, aber diese ganzen Cloud-Service war noch weit entfernt. Also da hat er schon weit in die Zukunft geschaut. Und da beschreibt er genau so einen Fall von Manager, der halt ein Identofix hat. auf dem alle seine Identitätsnachweise wie Fingerabdruck, Iris-Scan, beglaubigte Gen-Dings und so drauf ist, damit der gestresste Manager sich nicht wie Unterlinge im Konzern bei jeder Klotür dauernd dieser Identitätsprüfung unterziehen musste. Und deshalb haben Manager eben seine Karte, die es locker hinhalten. Und er beschreibt halt in einem Satz, dass er diese Karte genauso genial wie hirnrissig ist, weil die dann natürlich prompt gestohlen wird.
Natürlich, und dann hast du es wieder was.
Aber das ist Leistung als sein Fiction-Autor, wenn du genau das voraussiehst und dich drüber lustig
machst. Ja, man muss es echt, jetzt wo man so viel Webservices nutzt, sich echt über Gedanken machen. Ein Passwort-Ring-System, das Sinn macht, das wird jetzt aber lokal
verwaltbar. Es gibt ja das, wie heißt das? Identofix.
OpenID.
OpenID, genau.
Ja, OpenID, da kann man sowas machen. Das wird auch Schwachstellen. Ich habe mir das vor ein, zwei Jahren angeschaut und aber da wäre ich noch näher. Aber
zumindest gehört es keiner Firma, wenn du OpenID machst. Ne?
Natürlich, also da hättest du eine Möglichkeit. Da die Frage ist halt, ob man gerade sowas mit dem Schlüsselring nicht einfach lokal halten möchte, trotz alledem, auch wenn es im Netz Services
dafür gibt. Meine bittere Lebenserfahrung ist halt, dass ich selbst mein größter Feind bin, weil ich dazu tendiere, alle zwei Jahre meine Festplatte aus Grund irgendeiner Blödheit komplett kaputt
zu machen. Da kommt man wieder zum Thema Backup, was ja eigentlich dann wieder das nächste Thema ist, was man machen sollte. Ja. Beziehungsweise, was ja auch bei der Cloud teuflisch ist, teilweise die Illusion dieser Datensicherheit. Also Backup wieder zurück ins Private. Ja, vielleicht setze ich mir ja OnCloud jetzt einmal in den nächsten Monaten wie geplant mal auf und schau mal, was man da automatisiert runtersaugen kann.
Wobei, ich finde, da muss man schon Ubuntu jetzt loben als OS-Hersteller, weil sie bieten an, glaube ich, standardmäßig, dass die Home-Partition oder die ganze Festplatte verschlüsselt wird.
Ja.
Wenn bei der ganzen Festplatte sogar inklusive Web-Partition, wenn mich nicht alles täuscht.
Das weiß ich nicht, ja, oder, aber das kann sein.
Ja. Auf jeden Fall mal die Home-Partition und sie haben jetzt standardmäßig dabei Ubuntu One. Und das ist für mich insofern eine gute Kombination, weil wenn ich jetzt Ubuntu traue, also Canonical, die Ubuntu One betreiben, das ist die Cloud von Ubuntu, ne? Dann sage ich, okay, wenn jetzt irgendein Bösewicht mit Staatsgewalt in meine Wohnung einbricht und meinen Computer untersucht, kommt er nicht weit, weil meine Festplatte verschlüsselt hat. Und wenn ich mir jetzt selber meine Festplatte zerstöre, habe ich Zugriff auf Ubuntu One. Ne? Mm. Und ich glaube,
du kannst das dort natürlich wieder zurückholen. Und
zumindest die Sachen, die mir jetzt sehr wichtig sind. Der Platz auf Ubuntu One ist natürlich begrenzt.
Ja, also da ist ja das Ding, der Florian wird wahrscheinlich jetzt aufschreiben mit Canonical und das ist der Horror. Andererseits ist es schon natürlich ein Gedanke, eigentlich kann man es auch aus dem Blickwinkel betrachten, dass natürlich Ubuntu One jetzt nicht so ein bekannter Service ist und deswegen vielleicht auch nicht so eine große Angriffsfläche noch bietet, gegenüber von Services wie Dropbox oder weiß ich, keine Ahnung.
Vor allem Ubuntu One ist, ich meine, da spekuliere ich jetzt, aber ich glaube, die sind eher in Südafrika, die Canonical, oder sind die jetzt...
wo die Server jetzt stehen, das weiß ich nicht, weißt du, das Hauptquartier
ja... Es geht eher ums Rechtshilfeabkommen. Ne?
Ach so, meinst du, aus rechtlichen Sinne
aber, dann? Ja. Na, eigentlich, ja, ist genauso ein großes Risiko, dass so jemand einbricht. Ne? Aber... Wie man es macht. Also,
wie man es macht, jeder muss sich sein ideales Gift suchen.
Na gut.
Du hast da...
ich bin sogar zu blöd.
Hart aber fair Redaktion.
Hart aber fair Redaktion, wo steht das?
Hier, Stigma...
Ich habe den Finger drauf. Ja, Stigma Videospiele, ja ganz genau. Falls ich das noch nicht besprochen habe, das ist ein ganz netter, ich glaube, ehemaliger Student aus Deutschland und der hat sich einfach geärgert über die Fernsehsendungen, die Ego-Shooter niedermachen, was in diesem...
Diese Gewaltspiel-Diskussion.
Ja, was jetzt eh schon bald über Jahrzehnt in den Medien herum
geistert. Immer und immer wieder.
Und er hat da jetzt ganz schön einen Brief geschrieben mit Vorwürfen an die Hard-Aber-Fair-Redaktion, ich glaube AD oder ZDF. Wo er halt sagt jetzt, da ging es, die haben Prinz Harry interviewt, der in Afghanistan war, im Kampfeinsatz. Und er hat dann unter anderem gesagt, dass er gerne FIFA spielt und dass er sehr gut auf der Konsole ist, mit dem Joystick.
Ja.
Und gleichzeitig ist er Bordschütze auf einem Hubschrauber, einem
Apache-Helikopter.
Und sie haben das dann so zusammengemischt, dass er durchs Videospielen also besonders ein besserer
gut, Killer geworden
ja, was ist. Aber, was er so nie gesagt hat und was einfach nicht
stimmt. Okay, das war gestellt. Das habe ich nämlich zum Beispiel diese Nachberichterstattung gar nicht mitbekommen.
Ja, und darauf hat er sie halt angesprochen und dann haben es zurückgeschrieben und diese Antwort hat er auch auf seiner Website und zerlegt das halt Punkt für Punkt und weist denen halt nach A, wo sie lügen und B, wo sie die Wahrheit verdrehen und C, wo sie halt das nennt eine Chewbacca-Defense, Also einfach komplett über was anderes reden, was mit dem Thema nichts zu tun hat,
ja.
Um sich da rauszuwinden. Aber ja, also einer, der genau hinschaut und,
Und den mal nachgewassert Rechtlichen,
die mit seinen Steuergeldern ja, Blödsinn erzählen. Mein, halt,
der News über die englische Familie, Königsfamilie, da ist sowieso alles ja. Mit Vorsicht zu genießen, oder?
Ja, das Yellow schon, Press geht eher um die politische Aussage. Sie haben das dann in einer Diskussionsrunde verwendet und dann gleich behauptet, ja, durch Videospielen wirst du dann der Killer.
Ja, das kommt halt immer dann gleich
mit. Für eine gewisse Generation ist das ein Thema, das sind...
Auf jeden Fall. Und das wird halt mit jedem Vorfall, in Amerika beispielsweise, wenn es wieder ein trauriges Shooting gibt, dann wird das wieder ausgekramt und ganz, ganz hoch diskutiert. Na, das wird uns noch einige Zeit lang begleiten.
Ich möchte hier aufrufen, den Typen zu unterstützen, also moralisch oder finanziell. Ja,
sagen, ja. Ja.
Okay. Super, dass du das machst, weil mich ärgert es auch, aber ich raff mich nie auf, dann irgendwo einen Leserbrief zu schreiben oder irgendwas zu tun und der macht das auch juristisch auch korrekt und so. Und coole Sache.
Okay.
Okay, was haben wir da von Florian?
AR-Games will Micropayment in ihren Spielen einführen, na, Holla die Waldfee.
Jo, und es soll aber alles ganz fair bleiben und du kannst trotzdem noch die Spiele gewinnen, ohne zahlen zu müssen.
Haben wir schon gesprochen über wir haben Micropayment schon ein paar Mal angerissen, oder? Ich war ja mal verfallen, also nicht verfallen, aber ich habe ein Micropayment-Spiel, ein klassisches, mal gespielt, Restaurant Story hat das geheißen.
Ja. Und du hast wirklich gepaid?
Ich dann? Bin kein, nein, ich habe alle Micropayment-Spiele, die ich gespielt habe, habe ich ohne Geld gespielt.
Du hast einfach deine Lebenszeit verbuttert.
Ja, es ist dann so. Also es gibt ja verschiedene Modelle, es ist auch wahr, man kann da schon differenziert diskutieren, dass es da bessere und unfaire gibt. Es gibt auch welche, die komplett sinnentleert ist, wenn man nichts kauft. Aha. Und die einem sofort stoppen, wo es keine Aufträge gibt, wenn du nicht sofort zahlst. Mhm. Aber im Grunde, also ich bin mal prinzipiell kein Fan davon natürlich und schaue auch bei den Apps, man muss sich beim Google Store da ja wirklich durchschauen, es gibt kostenlos und diese Micropayment ist schon wirklich durchgesetzt. Ich würde mir wünschen, dass es bei der Suchfunktion bei Google Play Store, dass es da einen Filter für Kauf-Apps gibt. Und selbst bei Kauf-Apps, und das finde ich auch schon, das ist die Chuzpe, die jetzt ein bisschen überschlägt in der Spieleindustrie, gibt es dann trotzdem noch In-App-Käufe, obwohl ich schon für die App bezahlt habe, wo du dir dann ein Special-Item oder so kaufen kannst. Ich mag es nicht irgendwie, Geld in die Spielmechanik einzuführen. Ich finde, es erzeugt wieder eine neue Art der Armut, weil du möchtest nichts zahlen und das geht auch nichts weiter. Du entwickelst dich nicht so gut wie deine Mitkompetitoren, die dann doch Geld dann rein investieren und ich finde das halt unspielerisch, unfair oder wie gesagt, nichts mit dem Spiel zu tun haben. Du kannst nur Vorteile kaufen. Aber wie gesagt, es gibt ja diese eine Variante, dass du dir halt Extras dazu kaufst. Mhm. Es gibt auch die andere Variante, die ich auch nicht unfies finde, dass du einen Spieldurchlauf spielst und dann musst du ungefähr, weiß ich nicht, 20 Minuten warten oder 30 Minuten warten, bis du nochmal eine Spielrunde spielst. Eine Warteschlange. Die kannst du dann verkürzen. Auch fies psychologisch. Ich mag das auch nicht. Du wirst halt mit Micropayment immer so diese kaufen, Instant. Kaufen, ja, kaufen. Es ist ja eh nicht viel, es sind ja nur 50 Cent. Wir wirfen einen in die Slotmaschine. Und das hat mir zu viele Parallelen, so psychologisch von so Instant, einarmiger Bandit, ich gebe noch eine Coin rein und das reicht schon.
Gut, und dass du moralisch und intellektuell so weit bist, dass du darüber reflektieren kannst.
Ja. Ich meine, geschützt hat es mich ja nicht, weil ich ja doch ein paar dieser Games gespielt habe, wenn auch nicht gezahlt, aber...
Das könnte mal ganz böse sein, weil deine Lebenszeit so billig ist, dass du lieber,
dass ich lieber die Lebenszeit als Geld oder verliere. Dass ich dann abdrehe, aber interessanterweise. Mir hat das Herz geblutet. Es gab jetzt ein neues lizenziertes Simpsons-Spiel. Ich meine, Simpsons ist ja zum guten Ton, schaut man gerne. Und das ist halt 1:1 auch ein, du baust Springfield neu auf, weil Homer hat es in die Luft gesprengt. Und kannst du halt jeden Charakter kannst du dir dann erbauen und herholen und das ist halt trotzdem, brauchst dann wieder 48 Stunden, um ein gewisses Haus zu bauen, aber wenn
echt Stunden?
Ja, 48 Stunden. Es gibt Sachen, die dauern einen Monat, dass das baut oder so.
Und mit Geld könntest du das verschnellern.
Ja, es ist dann halt immer, Geld wird ja nie deutlich genannt in diesen Spielen. Es ist in Schlumpfhausen sind es die Schlumpfbären oder okay, bei Donuts also niedlich, natürlich, immer irgendeine Fantasiewährung.
In diesem Zusammenhang ein Literaturhinweis. Es gibt bei der Zeitschrift GameStar, gibt es auch in der Online-Ausgabe.
Das ist eine deutsche Zeitschrift, oder?
Ja, die Spielezeitschrift am deutschen Markt. die.
Ich bin schon öfter mal drüber gestolpert. Ja.
Echt? Bist du kein GameStar-Leser gewesen?
Nie. Ich habe AMS, aktueller
Ja, das ist aber schon lange her.
Genau, aktueller Softwaremarkt und Powerplay.
Das ist aber auch schon lange her. Ja. Okay. Ja, und auf jeden Fall, GameStar hat derzeit einen Artikel, wo mehrere Massive Multiplayer Online-Spiele verglichen werden. Und das Witzige ist, sehr viele von denen, die halt alle wie World of Warcraft angefangen haben, also du zahlst einmal fürs Spiel und für die Erweiterung und Monatsabos zahlst auch noch.
Ja.
Und von denen sind jetzt sehr wenige übrig geblieben. Der Markt hat sich sozusagen bereinigt und fast alle, die ehemals viel gekostet haben, sind jetzt free to play. Also
ja,
du kannst sie direkt, zumindest unter Windows, direkt downloaden und spielen, und die versuchen dann eben durch Ingame-Verkäufe irgendwie Geld zu kriegen oder durch Premium-Accounts.
Ist mir auch aufgefallen. Es gibt ja auch einige Massive Online-Player, Rollenplayer-Spiele irgendwie am Google-Markt, und die funktionieren auch so. Es hat keinen Reiz für mich. Aber ich muss dazu sagen, zusätzlich zum Micropayment kommt da halt für mich das Problem. Ich bin kein Massive Online Player Rollenspieler. Ich bin der
Oldschool.
Ja, Oldschool Offline am besten. Ja. Eine dichte Handlung. Ich möchte viel lesen oder von Charakteren mitbekommen. Ich bin ziemlich handlungsdriven. Also roguelike reicht mir nicht. Da ist mir zu spartanisch die Story meistens.
Ja, dann muss ich gleich fragen. Hast du dir jetzt schon diese Höhle, dieses
Höhlenspiel?
The Cave.
The Cave. Ist dieses Monat dran?
Ich traue mich noch nicht. Ich freue mich schon.
Mir ist nämlich was dazwischen gekommen. Ich habe mir gekauft eine Wiederauflage eines alten Game-Klassikers am C64 und Amiga, North and South.
Ja, kennst das ist das? Ein, kenner nicht, aber es ist mit Soldaten im Bürgerkrieg.
Genau,
ja.
Das war ein ziemlich,
am C64. War das nicht von Sid Meier sogar? Oder?
Ich glaube nicht.
Okay, ja.
Es war auf jeden Fall damals eins der satirischsten
Rollenspiele. Okay, ja, ja.
Also sehr viel mit Comic-Grafik, und du konntest dich gegenseitig ausrauben. Gibt es jetzt für Android, habe ich mir gekauft. Mhm. Android-Version, wegen den alten Zeiten habe ich schon gern gespielt, aber man merkt, die Liebe steckt halt nicht drin bei den alten Teilen. Ich bin natürlich auch voreingenommen, weil ich als alte Socke die alten Spiele gespielt habe. Aber da hätte man mehr rausholen können. Deswegen habe ich mir The Cave noch nicht gekauft, aber The Cave, das Monat ist es fällig.
Ja, ich meine, Hardware, ich auch, nicht drängen.
Naja, ich muss noch abchecken, ob meine Hardware stark genug ist. Okay, also das ist noch das könnte noch ein Problem sein.
Na, dann schauen wir mal weiter bei den Meldungen. Was gibt es denn da noch Schönes?
Du hast
Andreas Zeiser, das haben wir schon gesagt. Ja. Was habe ich da gemeint? Alex, Google, Bundestag. Ja, eine traurige Meldung aus Deutschland. Der Deutsche Bundestag
hat das
Leistungsschutzrecht beschlossen. Also Springer hat gerufen und die Abgeordneten haben gehüpft.
Dabei hat es so ausgesehen, als könnte es noch irgendwie nicht durchgehen.
Ja, als gäbe es eine öffentliche Debatte, aber war dem nicht so. Und ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ich nehme an, dass irgendein Gerichtshof das vielleicht kassiert oder irgendein Regierungswechsel das dann wieder rückgängig macht. Also ich glaube nicht, dass
es da ungelesen ist. Ja, ich habe es jetzt auch gelesen. Es gibt zumindest auch eine Petition, die man unterschreiben kann online, und dass man da.
Also die Netz, wie nennt man das? Die Netz-Community hat versagt politisch, war nicht schnell genug oder nicht stark genug. Aber das Schöne ist, es gibt einen Link, den werde ich posten. Das ist die heißt Loser. Mhm. Eine Suchmaschine, die das Leistungsschutzrecht beachtet. Das ist total lippig gemacht, einfach nur HTML. Du hast das Suchfeld, tippst was ein und es kommt ein Hinweis, wegen Leistungsschutzrecht dürfen wir nichts anzeigen. Also egal, was du eintippst,
liefert
nur diese Fehlermeldung.
Ich sollte für unsere nicht-gegigen Hörer kurz sagen, was das Leistungsschutzrecht in Deutschland
aussagt. Kannst du das machen? Ich würde sagen, wir verlinken einfach. Ich bin kein Jurist.
Du meinst, das sollten wir lieber.
Es geht darum, wer das für Links auf journalistische Inhalte bezahlt werden soll. Also, dass praktisch das Zitierrecht abgeschnippelt wird.
Ja, und wobei das ist aus dem Gedanken heraus, dass da Google selber zu einem News-Anbieter wird und sich da auf die Schultern von den ganzen großen News-Agenturen und Zeitungen stellt und die Leute eigentlich nur noch den Google-News-Aggregator lesen und nicht mehr die Zeitung. Also es ist ja immer dasselbe, oder? Die Leute, also zumindest die Zeitungen oder so, haben ein Interesse, dass du ihre Inhalte wirklich auch auf ihrer Webseite konsumierst und ihre Werbung bekommst. Also das mit dem RSS, das merkt man ja auch, wenn man so RSS-Reader, die das hübsch machen, am Tablet mal anstartet. Manche Feeds sind, glaube ich, auch per Purpose ein bisschen schlechter aufgestellt und nicht so bebildert, einfach aus dem Grund, damit man es sich schön auf ihrer Seite anschaut. Ist ja klar, also als Wettadmin irgendwie einer Zeitungsseite, da würde ich mich auch über viele Klicks freuen.
Besser erzähle ich dir eine Gruselnachricht von der Welt da draußen, von den Normalos, die nicht Biertaucher-Podcast hören. Mhm. Also da gibt es Leute, die lesen täglich und zahlen dafür eine Zeitung aus Papier. Kannst du das vorstellen?
Holzmedium meinst du?
Ja, da blättern es dann so und haben tagealte Nachrichten, stundenalte News von vorgestern, die ich schon längst.
Wie staut es mit deinem täglichen Zeitungskonsum aus?
Ja, ich lese keine Papierzeitungen.
Oh. Ja. Ja, das ist kurz und punktig gesagt, ja. Ist bei mir eigentlich nämlich so drüber nach.
Moment, Zeitungen, was ich schon
mache. Tägliche Zeitungen,
ja,
genau.
Nicht
Magazine ist eine andere Geschichte.
Ja. Ja. Okay. So, was haben wir da noch?
Jo. Du hast eine Reihe,
ich glaube, Urfried, das ist der Urhorst-Podcast. Ich hoffe, dir fehlt da noch was ein zum Sagen.
Das ist vielleicht, na,
gut, es gibt eine kleine Meldung. Es gibt ein Archiv der österreichischen Videospieleentwicklung unter http://gamelab.at. Mhm. Und zwar geht das auch auf den Yogi zurück von Subotron. Future-Zone-Meldung.
Was gehört glaub, dazu?
Er hat da den Typen eingeladen, der in Berlin das Computerspiele-Museum betreibt. Mhm. Und es gibt auch in Italien so ein Projekt und die haben sich jetzt, glaube ich, vereinigt und bei dem Game Lab sind auch unsere Freunde dabei vom Jürgen Musil von ich bin schon so alt, ich weiß nicht, mir fallen die Worte nicht mehr ein. Die, wo du in ein Spiel programmierst an einem Wochenende, Austria Game Jam.
Ah, ja, ja, natürlich.
Die sind da auch dabei bei dem Game Lab.at. Mhm. Und geht halt darum, dass du ja eine Art Archiv für Spiele machst.
Ein Archiv für Spiele.
Ja, also halt ein Museum.
Generell, also
ja, für österreichische, also um jetzt die österreichische Spieleentwicklung zu dokumentieren. Sowas wie die Nationalbibliothek, aber halt für Computerspiele.
Interessant.
Okay, dann ja noch was zum Thema Spiele. Die Seite Rebel mit 2L.at hat Flutter-Buttons. Rebel.at ist so ein, ist glaube ich ein Typ, ich glaube ich habe ihn noch kennengelernt auf einer Game City im Wiener Rathaus. Und er betreibt halt so eine Spiele-News-Seite. Mhm. Ich glaube, er hat keine Papierausgabe oder noch nicht, oder vielleicht schon, vielleicht habe ich es einfach nur vergessen. Und findest halt so Spiele-News, die jetzt nichts mit Open Source zu tun haben, sondern einfach nur bespricht halt Spiele-News und Spiele-Rezensionen und so. Und ein bisschen Werbung und Tech-Geek-Sache. Und was mir aber sehr imponiert hat, dafür, dass er aus Österreich ist, hat er einen Flutter-Button jetzt bei jedem Artikel.
Ah,
gleich mal ordentlich geflattert und möchte auch dazu aufrufen, einfach weil es in Österreich eigentlich meines Gefühls nach sehr wenige Leute gibt, die Flutter wirklich benutzen.
Dass man da ein bisschen die Infrastruktur stützt.
Genau, und dann Flutter populär macht. Okay, das kommt jetzt gleich noch. Noch einmal schnell mal die kleinen Meldungen. Jo, das kommt auch noch. Ja, Aufruf 10. März, also falls Sie das noch rechtzeitig hören, beginnt die Open Education Week, wird verlinkt. Und es geht um alles, was mit Open Education zu tun hat. Mhm. Und zwar Unterrichtsmaterialien und frei lizenzieren zur Verfügung stellen, haben sich jetzt Arbeitsgruppen gebildet. Und es gibt auch von der EU, glaube ich, nicht direkt Subvention, aber zumindest Leute, die sich dort
einschätzen. Es tut sich ein bisschen was. Ja.
Es ist schon mal zumindest ein Thema.
Es ist ein Thema auf jeden Fall und es wächst schon langsam. Also etwas, was mir selber sehr am Herzen liegt.
Wirklich mal. Okay. Ich habe gedrückt, ich habe versucht, ein Tablett zu streichen und dann ist das weg. Tja, ich sollte das lassen.
Es gibt immer einen Zurück-Button.
Okay, dann noch eine. Da schaut der Gregor Bridon hat was geschrieben. Was schreibt denn da? Unser immer wiederkehrendes NFC.
NFC, die Einschläge kommen näher. Naja, das ist eine heutige Meldung. Im Standard habe ich das aufgeschnappt. Das Spieler, ja, naja, Webstandard.
Online.
Muss ich das noch dazu sagen?
Ja.
Naja, eine österreichische Supermarktkette startet zusammen mit PayLife jetzt ziemlich bald, ich glaube kommendes oder übernächstes Monat.
Das schon. Hat doch der Johnny vorletztes Mal
auch erzählt. Naja, da ging es auch darum, aber da war es so, dass die erste Bank jetzt ihr bald ihre Karten austauscht.
Okay,
die
österreichische. Und das sind Kassen
da? Jetzt das andere.
Da gehe ich einfach durch die Kasse durch und der funkt in meinen Geldbeutel rein, was ich gekauft habe.
Sie haben mir ein Foto gezeigt, wobei ich mir nicht sicher bin und sie haben es nicht dazu geschrieben, ob es nicht ein Symbolfoto ist. Es schaut so aus, als wäre es ein kleines Kastel neben der normalen Bankomatkasse, wie man es jetzt bei den Supermärkten schon kennt irgendwie. Und also dort hält man
deine Castle-Batterie und du swipest einmal drüber und jede von den
fünfmal abgebucht.
Fünfmal abgebucht, ja. Wir sehen es kommen. Sie sind
unser beliebtester Kunde hier. Ja, also Beträge bis 25 Euro ohne PIN-Code und was du drüber bezahlst, da wirst du einen PIN-Code eingeben müssen und nicht mehr durchziehen die Karte, sondern noch dranhalten.
Das also ich warte auf den ersten Bettler, der statt seinem Hut das Castle hat und sagt, kommen Sie näher, kommen Sie näher.
Ja, es ist wirklich, also es wird noch spannend. Wir können ja dann mit Johnny noch weiter diskutieren und der hat, vielleicht hat er sich ja schon was Neues da zu dem Thema angeschaut. Das wird auf jeden Fall spannend bleiben und wie wir schon, es ist ja nicht unschwer vorauszusehen, wird es da durchaus Probleme und Unsicherheiten geben und das wird auf jeden Fall spannend.
Ja. Jo, dann tue ich einmal. Ich war ja letzte Woche, habe ich nicht den Martin erwischt beim Solidarischen Ökonomiekongress auf der BOKU Wien und stattdessen das Interview geführt mit dem Nikolai. Aber was ich dort gemacht habe, ich habe da herumgestöbert in den diversen Zeitschriften, Infotischen. Und die haben nicht nur Flugblätter gehabt, sondern mehrere Zines. Ich würde dich bitten, ob du vielleicht mich fotografieren kannst mit meiner Beute.
Gut. Ich wollte eine Kamera in die Hand.
Ja, ich tue da davor das Mikrofon abnehmen. Aha. Und und die habe ich mir sogar alle durchgelesen, was nicht selbstverständlich ist, weil normalerweise laufe ich mit meiner Beute von Messen nach Hause und schaue das dann nie wieder an, weil das zu viel Papier ist. Und ich möchte ein bisschen erzählen über...
Halt mal das Mikro.
Über was ich da sagen will. Hast du die alle drauf?
So. Ja.
Aber ich kann es so hochhalten. So. Okay, super, danke. Ja, und danke. Und ich fange gleich an mit dem coolsten. Tech Tools for Activists, Privacy, Anonymity and Other Stories. Version 1.1, refreshed Oktober 2011. Suggested Donation, ein britisches Pfund. Und man sieht drauf einen Computer und im Computer, im Monitorscreen, sind so drei nach oben gereckte Fäuste. Eins hat einen Schraubenschlüssel, eins hat Handschellen. Und eine Computermaus und einen Olivenzweig. Also ganz cool. Und mir hat das irgendwie gefallen, weil das meiner Meinung nach lieb gemacht zwei Gruppen verbindet, die zu wenig miteinander zu tun haben, nämlich die Politaktivisten, die jetzt so à la Balluch Tiere befreien oder irgendwelche Genfelder umpflügen oder sonst irgendwelche politischen Aktionen setzen, und Computernerds, die wissen, wie man verschlüsselt kommuniziert, wie man seinen Computer vor Polizei...
Schon Skype-to-Skype, Call oder Chat.
Genau, ja.
Ist synchron.
Hallo.
Authenticated. Hello. Aber privat ist schon ein X drauf.
Ganz genau, also ja nicht garantieren. Eine kleine Tabelle über Kommunikationsmethoden und wie sicher das ist. Und ja, wie soll ich sagen, ich erlebe das...
Okay, schaust du stumm?
Stumm. Danke, Daim. Und ja, ich weiß von mir selber, also normalerweise hast du irgendwelche politisch engagierten Freunde und dann sagst, Herz, ihr sollt jetzt PGP, also GPG, GNU Privacy Guard verwenden zum Verschlüsseln, und ich sage, ja, ist so umständlich, ich mache lieber Hotmail. Und hier ist jetzt wirklich so ganz toll mit drastischen Beispielen, also beschrieben, Aktivistin Gabi macht eine Tierbefreiungsaktion, sie ruft dazu auf über Hotmail und in der Nacht später, obwohl sie keine Fingerabdrücke hinterlassen hat, räumt die Polizei ihr Haus und Gabi wird seither im Gefängnis verpflegt von ihren Freunden und sie schicken Nahrungspakete, also so ganz drastisch, was halt passiert.
Ja, es sind zumindest ein paar Praxis.
Und also
Pages removed from Google Cache.
Genau.
Created Disposable Google Account, was wirklich auch nicht anderen. Das klingt auf jeden Fall praktikabel.
Also für Nicht-Techniker technische Hinweise, und ich habe das dann verfolgt. Das Ganze ist, glaube ich, sogar C-Lizenz. Nein, es war keine Lizenz, glaube ich, dabei. Nein, es ist keine Lizenz.
Oje.
Aber es ist auf einem Wiki und das Wiki führt zu irgendeinem englischen Hackerspace und es gibt da mittlerweile schon eine abgedatete Version von 2013 und jeder kann es verbessern und schaut mittlerweile auch besser aus. Also man kann das einfach downloaden als PDF oder selber auch updaten und verbessern. Also es war kein Lizenzhinweis, genau, da wollte ich ihn auch fragen.
Ja. Na interessant, super. Hat es nicht auch gegeben, diese Freedom Box, was ist aus denn der geworden? Kannst du dich noch erinnern? Das war so ein kleines Kastl, das man sich zwischen seiner Internetleitung und seinem Modem hängt und die so gleich Tor-Server und so verschiedene Dienste und keine Ahnung verschlüsseln wollte. Ich glaube, das war Debian-basiert und auf so einem Pre-Raspberry Pi-Device-mäßig auf seinem.
Nein, Park tut mir leid, über die bin ich jetzt nicht aktualisiert, aber vielleicht können wir nachrecherchieren für die nächste Sendung, was da geworden ist. Ja, dann komme ich zu meiner nächsten Beute. Das ist auch etwas ganz Hübsches. ABC of Anarchy, ganz genau. Von, geben wir die Ehre, von Brian Hackney. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Man sieht lauter fahrradbehelmte Typen und einen Rollstuhlfahrer so gezeichnet,
die anscheinend eine Demo.
Ein Hochradfahrer und einen maskierten Anarchisten.
Und ein Skater, die gibt es noch.
Genau, ja. Und worum geht's? Das ist jetzt übrigens CC-lizenziert, sogar mit der korrekten CC-Lizenz, also Buy, Share, Like. Mhm. Was es nicht gibt, ist ein PDF-Download-Link. Ich habe die Homepage sehr genau angeschaut. Er schreibt, dass man sich's von irgendwo downloaden kann, wenn man will, aber man kann es auch kaufen. Also er hat auch eine Amazon- und ISBN-Nummer und freut sich auch über Spenden, aber er hat CC-lizenziert. Also
man ISBN-Nummer hat
diese Broschüre. Ja, gibt es auch als schönes Büchlein. Also das dürfte jetzt nur irgendein Farbkopiedruck sein. Und was ist das? Das ist so eine Art Kinderbuchmäßig. Die Hintergrundstory ist, er hat sich geärgert, dass seine Nichte, glaube ich, nichts weiß über Anarchie und also Anarchie im Sinn von Autorität in Frage stellen. Mhm. Er meint, in der Schule lernst dazu auch nichts. Und dann hat er ihr so kinderbuchmäßig ein ABC-Buch gemacht, wo halt zu jedem Buchstaben ein Begriff beispielhaft erklärt wird. Das ist auch so ein
Handbuch zum politischen Aktivismus, oder? G is for the gender role,
ja.
F is for the food, not bombs.
Genau.
Das ist typische, genau.
E is for, was ist das?
Egalitarian.
D is for do it yourself.
Für Gleichbestellungssache. C ist für critical mass, alles was man so...
Genau, was man halt so braucht, um den erfüllten politisch bewussten Tag zu verbringen. Und ich finde das eigentlich nett, weil wie erklärst du das einem Kind wirklich oder einem Jugendlichen? Und dann kannst du ihm das geben und es gibt so viel Propaganda der falschen Seite, also warum soll es auch ein bisschen Propaganda der richtigen so Seite geben?
Propaganda,
ja. Naja, ist immer ich nehme nicht an, dass das Chancen hat, ihn als offizielles Unterrichtsmaterial
irgendwo durchzugehen. Es ist immer schwer mit so Termini, die richtige Seite und falsche Seite. Naja. Aber es schaut ganz... Es schaut ja zumindest nicht ganz...
Also es sind jetzt keine Anleitungen
platt drin, gemacht,
wie man Molokow kauft.
Ja, das wäre bastelt. Auch für den Ansatz, dass es für Kinder sein soll, vielleicht nicht so geeignet. Aber da haben wir schon die Lizenz, ja genau. Ja.
Und, aber ich finde das auch sehr vorbildhaft, halt, dass er das richtig bei SA lizenziert hat. Also Recognition und Share Alike.
Mhm. Okay. Was ist das dritte, was du mitgebracht
hast? Ja, das dritte ist jetzt das kommerziellste Produkt. Das nennt sich Tau Magazin für Barfußpolitik.
Das sieht man gleich.
Und ich lasse dich einfach rumblättern und warte auf deine ersten
Entwürfe. Wirtschaften in der Zwischenzeit.
Ja.
Können wir uns das leisten? Fragezeichen. Was verdiene ich wirklich? Fragezeichen. Der Weg zur Fülle. Okay, der Weg zur Fülle beschreitet jeder irgendwie, oder? Zur Erfüllung wäre vielleicht ganz cool. Okay, Editorial, was geht das? Schauen wir uns den ersten Artikel an.
Vom ja, Leben du siehst also ganz schöne Baumkronen, große Fotos. Man merkt, das ist professionell gemacht mit dem Layout. Mehr Spalter und kleinen Rahmen mit Seitennoten.
Ja, es schaut professionell produziert aus.
Jede Seite in Farbe. Mhm. Coole Fotos drinnen. Und ja, ich habe mir sogar wirklich das Ganze durchgelesen oder zumindest jeden Artikel ernsthaft durchgeblättert.
Was ist das Mission Statement von ihm?
Also was das Mission Statement habe ich nicht ganz kapiert. Es ist für mich ein bisschen sehr esoterisch und sehr friedensbewegt und also so Richtung Entwicklungshelfer, Gärtner.
Okay.
Leute, die gern ihre Gedichte irgendwo veröffentlicht sehen. Also für mich jetzt nicht sehr technisch und auch nicht unbedingt sehr politisch, sondern eher so in die Sozialpolitik.
Aber Entwicklungshilfe ist ja einen anderen Scope haben, wenn Wirtschaft...
Ja, es ist ein Gemeinwohlökonomieartikel drin und deshalb ist, glaube ich, dieser Titel auf dieser Ausgabe.
Ah, okay, und das Magazin, muss man auch fairerweise sagen, heißt
Magazin für Barfußpolitik. Ja. Aber was ich drinnen gefunden habe, was echt ein kleines Juwel war, war für mich ein Artikel von einer Aktivistin, die einen Gemeinschaftsgarten in Niederösterreich beschreibt, mhm, und wie sie da halt ihre Pastinaken züchtet.
Pastinaken, das neue Modewurzel.
Genau, ja, einfach
Suppengrün. Da auch schon der neue, die aber mehr Pastinakensuppe essen, du wirst nicht so oft krank.
Ja, das ist eh im Suppengrün drin, wenn es da beim Biller Wackerl-Suppe drin ist. Und ja, und das hat mir halt gefallen, da beschreibt sie halt, dass sie da sich immer trifft mit Leuten und sie bewirtschaften gemeinsam einen Garten und dann gibt es halt Leute, die nie Zeit haben und dann nie kommen und dann haben sie halt diskutiert in der Gruppe, ja wie ist das jetzt, dürfen die dann auch ernten, wenn sie nichts dazu beitragen und nie die Arbeit machen. Und das Fazit war dann, dass der Garten so viel abgeworfen hat, dass sie das nie hätte essen können, was er gebracht hat, und sie hat dann die Leute praktisch gebeten, bitte tut's auch was nehmen, auch wenn sie das ganze Jahr nichts getan habt im Garten, und das beschreibt halt sehr gut die Idee vom Tauschen, also es ist immer nicht ein Dies for Dat, sondern du gibst halt, also du nimmst, was du brauchst und du gibst, was du kannst, und das muss nicht immer ständig ausbalanciert sein.
Ja, das war's ja dann, wenn man zu Hause irgendwie, wenn man sich so ein Bio-Kisterl bestellt, ja, beispielsweise, da hast du dann halt solche Möglichkeiten nicht, dann musst du dann halt wirklich Woche für Woche, bist du nicht flexibel, musst du das dann halt auch wirklich auch brauchen. Der Martin, glaube ich, hat uns erzählt auch von Modellen im Zusammenhang dieser Food Corp, dass die Leute dann, dass es zu einem Shop gebracht wird in Wien oder so,
wo die Überschüsse dann
und wo man sich auch selber einzuschätzen lernt mit der Zeit, was man eigentlich abnimmt oder nicht.
Ja.
Weil das ist ja auch ein nicht zu vernachlässigendes Problem in der Essensproduktionskette, dass da einfach vorne und hinten viel zu viel runterfällt.
Ja, dass viele Nahrungsmittel einfach verderben, weil sie auf Vorrat gekauft werden und dann verschimmeln.
Ja,
also es sind auch so Gedichte drinnen und Liebesgeschichten.
Also dir ist es ein bisschen zu schön geistig, kann
ich. Ein bisschen zu schön geistig und wenig konkret politisch, aber es sind auch Artikel drin. Einer, der hat mir sehr gut gefallen, über eine Entwicklungshelferin, also Friedensaktivistin, die in Kolumbien da halt lebt mit den Bauern und auf reiche erste Welt-Tussi mitten Kriegsgebiet geht, und die beschreibt dann sehr schön, wie das funktioniert mit den von den USA finanzierten Anti-Drogen Flugzeugen, also die sprühen so ein ganz arges Pflanzengift auf die Landschaft, um die Coca-Sträucher zu zerstören. Und das machen sie dann aber nicht auf die wirklichen Coca-Plantagen, weil egal, ob da jetzt die Rebellen herrschen oder gerade das Militär, jeder verdient mit an diesem Kokainhandel, weil der halt so unglaubliche Gewinne abwirft. Mhm. Und die kriegen jetzt, also die Militärs kriegen jetzt sehr viel Geld dafür, dass sie da eben ihre Vernichtungssprühflugzeuge fliegen lassen, wollen aber sich nicht das eigene Geld beschneiden, das sie von den Coca-Plantagen kriegen. Also sprühen sie dann das Zeug über den Gemüsefeldern der Bauern ab.
Naja, das ist natürlich furchtbar.
Und so Zeugs. Also das hat man wieder
okay, also gefallen. Es gibt auch
Herausforderungen. Man muss halt durchblättern.
Kommt das monatlich raus?
Oder so? Also monatlich glaube ich noch nicht. Sie sind jetzt glaube ich bei Nummer 3. Also ich schätze, sie ziehen so auf 4-mal pro Jahr.
Alles klar.
Und ich habe denen jetzt geschrieben, habe schon eine Antwort gekriegt. Ich hoffe, sie werden sich irgendwie anfreunden mit Creative Commons Lizenz. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die wissen gar nicht, was eine Creative Commons Lizenz ist. Aber also, kann man mal schauen. Aber ja, man muss auch dazu sagen, da steht empfohlener Verkaufspreis 5 Euro. Und ich glaube, ich habe jetzt bei diesem Standl da, weil da war einfach freiwillig gespendet, ich habe also in Summe wahrscheinlich 1 Euro dafür gezahlt. Also mir wäre jetzt 5 Euro
ein bisschen zu viel dazu.
Das ist schon gut. So gut. Aber auf jeden Fall optisch schön gemacht. Also.
Naja.
So viel zu meiner Beute, aber ich habe noch massig andere Themen.
Noch massig? Vielleicht sollten wir mal einen kürzeren Podcast machen. Wie wäre es? Ergreifen wir heute die Chance?
Komisch, das sagst du nie, wenn du irgendwie über ein Handy redest oder so.
Ja, doch. Ich habe die letzte Folge angehört, gleich in den ersten 3 Minuten.
Dir war da
selber, ja, warst du zu lange. War das schon die Ansage, vielleicht mal einen kürzeren Podcast?
Also. Ja, nein, tut mir leid, dieser wird nicht kürzer. Wir haben auch Bitcoin-News nachher. Oh je. Soll ich allein weiterreden?
Ja, vielleicht.
Ja, wir können auch jetzt live unsere Krise da
ausdrücken. Nein, ich habe keine Krise. Aber ich kann auch erzählen, wie ich hergekommen bin, habe ich angeworfen einen altbekannten Podcast, die Linux Outlaws. Und da ist jetzt Folge 300 draußen.
Wow,
und für alle Interessierte, ich meine, die sind schon lange im Geschäft, ich meine, 300 ist echt viel. Und die haben auch schon viel schönes Zeug gemacht. Die machen ja auch immer dieses Ogg-Camp, das auch in England stattfindet, was auch so einen Open-Source-Rahmen hat. Ja. Und ja, die beiden, der Fab und Dan Brown, die sind beide gut und die 300. Folge kann man sich schon freuen, weil das haben sie live gemacht, das ist eine lustige Live-Show und ich habe jetzt mal die ersten 20 Minuten reingehört. Auf jeden Fall reinhören, ist ja doch okay. ein Urgestein der Linux-Podcasts.
Und das sind einfach immer Linux-Geschichten, oder?
Die sind zu zweit und es geht eigentlich thematisch ausschließlich um Linux.
Haben also sie nicht gut gemacht.
Breit aufgestellt, wie zum Beispiel der Biertaucher-Podcast.
Ich glaube, überhaupt nicht. Nein, oh ja, auch. Na gut, dann versuche ich mich kürzer zu fassen.
Sehr gut.
Nicht zu langweilen.
Sehr gut. Ja, ja,
also 94. Sende.
Rhabarber. Ist ja, vielleicht ist es die Müdigkeit vor dem 100. Podcast, oder? Wie viele Episode haben wir jetzt?
94.
Krieger. 94. Nach 6
Folgen. Ich habe einen starken Verdacht. Es ist, weil ich rede und nicht du. Aber
das glaubst du.
Das glaube ich nur, ja.
Ja.
Okay. Boah, das ist stressig jetzt.
Das ist nur ist wahrscheinlich eine Gegenreaktion zu deiner letzten Folge. Da hast du ja fast nichts beigesteuert.
Achso, und wenn ich da mal was sage, dann müsst du einen Podcast machen.
Nein, wir haben ja jetzt schon 10, sei nicht unbescheiden, Horst. Wir haben ja schon plus 10 Themen.
Ja, und? Ich habe noch mehr.
Auch wenn du sie finden würdest.
Ja, aber ich finde sie nicht. Boah. Ja, okay. Über Sugata Mitra muss ich kurz reden. Mhm. Das ist der Typ, der das Hole-in-the-Wall-Projekt gemacht hat. Also okay. In Indien, Wissenschaftler. Und es gibt einen super TED-Talk von ihm und er hat jetzt den TED-Preis gewonnen. Das ist seine spezielle Auszeichnung. TED ist Technologie, Entertainment, Design. Immer so super Vorträge.
Gibt es eine sehr wunderschöne Android-App.
Genau, ja, auch sehr, sehr empfehlenswert.
Ja.
Noch besser ist aber, wenn man sich TED am Computer anschaut, im Browser, weil dann kann man jeden TED-Talk auch raten. Das sind unten so Eigenschaftswörter und da kann man 3 vergeben. Und dann sieht man nachher mit so einer schönen großen Wortgrafik, Wort gewählt wurde von... Und Sugata Mitra hat jetzt seit 13 Jahren mittlerweile arbeitet er an seinem Hole-in-the-Wall-Projekt. Also er tut einfach in die Mauer, die Slums trennt von den reichen Gebieten, ein Loch bohren und einen internetfähigen Computer hinstellen und schaut, was die Straßenkinder machen, wenn sie ohne Englischkenntnisse analphabetisiert, wie sie sind, einfach Zugang zum Internetcomputer haben. Mhm. Und erst drauf kommen, die bringen sich selber Englisch bei, die bringen sich selber Surfen bei und die bringen sich selber sehr viel gegenseitig bei. Das ist gut dokumentiert. Und jetzt versucht er daraus eben eine School in the Cloud zu machen.
Okay, gibt es da Zeitbegrenzungen bei den TED-Talks oder wie lange?
Ja, die sind immer, ein Talk ist immer maximal 20 Minuten.
Okay, also
sogar 19 Minuten oder 17 Minuten.
Damit da noch eine Endphase stattfinden kann. Zum Abkopfen, so wie im Parlament, weißt du, so mit roten Lämpchen. Falls jemand drüber geht über die Zeit.
Ja, da geht nie jemand drüber.
Okay,
da sorgen sie irgendwie selber dafür.
Ja. Die haben wahrscheinlich so 5 Minuten Zettelhalter.
Die haben alles, ja. Die haben auch Moderatoren und so. Aber jo.
Ja.
Dieses Schule-in-the-Cloud-Projekt, ja, da versucht, und seine These ist halt, du brauchst keine Schulen. Also er hat eine super These, warum es überhaupt das Schulsystem gibt. Er hat gemeint, das englische Empire hat dann ein weltweites, wirklich den Globus umspannendes Kolonialreich verwalten können und hat ohne Computertechnologie mit Segelschiffen als schnellste Transportmöglichkeit für Nachrichten. Und sie haben dazu eben gebraucht Human Computers, also Leute, die gut schreiben können, lesen und Kopfrechnen. Und unser Schulsystem, meint er, tut jetzt noch darauf basieren, dass das britische Empire genau diese Qualifikation hervorgebracht hat. Und es war auch wirklich so, wenn da jetzt einer die Schule geschafft hat, hast du ihn von Australien nach Kalkutta setzen können und er hat dort das Imperium verwaltet. Also er war universell einsatzbar. Er meint, hat heute ein bisschen andere Skills gefordert und sein Ansatz ist, wenn du Kinder in Gruppen zusammentust, sie haben Internetzugang, sie haben einen Tutor, also einen Erwachsenen, der aber nur für die Disziplin sorgt, also der aufpasst, dass sie nicht streiten oder so. Und sonst ist seine Aufgabe nur, er soll eine Frage stellen und sagen, geht's in Gruppen, also die Spielregeln erklären und dann bringen die Kinder sich mit Hilfe des Internets ziemlich viel selber bei. Und der Erwachsene soll möglichst wenig eingreifen.
Also ein bisschen das One Laptop per Child denke dahinter, oder?
Und da hat er jetzt ein schönes PDF produziert, das ich sehr empfehlen kann für jeden, der irgendwie mit Kindern zu tun hat. Also es steht ausdrücklich drin für Lehrer oder Nachmittagsbetreuer oder Eltern. Und da steht eben genau, wie man so ein Self-Organized Learning Project aufbaut. Also eine Fragestellung, zum Beispiel, gab es Dinosaurier wirklich? Oder warum haben wir 5 Finger und nicht 7 oder so.
Und dass die da sicher arbeiten und
ohne, die arbeiten sich dann vier Leute circa pro Computer mit Internetanschluss und man soll zwei Kinder so als Offiziers ernennen, die einfach sorgen dafür, dass die nicht
rauchen. Ein bisschen Richtung sollte dann schon vorgegeben sein.
Ja, also die Spielregeln sind drin und es ist dann auch ein Fakt, was kann schief gehen und wie geht man mit diesen Situationen um. Und er ruft dazu auf, dass man, wenn man das macht, dann einfach nur die Research-Ergebnisse, also was einem selber dabei auffällt, wieder an ihn schickt. Und er versucht jetzt in Indien gerade seine Schule zu machen, die einfach auf dem Prinzip basiert, dass nämlich dort Mentoring ist, also über Skype mit externen Personen und Internetzugang für Kinder. Und er denkt, dass das wird die Schule der Zukunft.
Mit Skype, naja, das glaube ich nicht.
Aber also muss jetzt nicht Skype sein, sondern einfach,
dass Kinder,
wenn sie jetzt mit wem reden wollen, dass das eben
dass das so wie das ist, Internet ne? ganz am Anfang gedacht war, dass man sich davor setzen, dass ein Experten mit einem reden oder so. Ja, ich weiß nicht, mit der synchronen Kommunikation, mit dem Ansatz bin ich mir nicht so sicher, kann sicher unterstützend eingesetzt werden. Ansonsten ein lobenswertes Projekt. Ich meine, es wird was gemacht.
Es wird was gemacht, ja.
Mhm. Fahrradtracking hast du noch aufgeschrieben.
Ja, das ist einfach ein Link. Da gibt es eine meineradspur.at. Mhm. Es steckt eine IG-Fahrrad dahinter und auch die Vasulako ist auf einem Foto zu sehen, Vizebürgermeisterin von Wien. Und es geht darum, dass du eine Android-App kriegst, wo du jetzt so Google Latitude-mäßig mittrackst, wo du Fahrrad fährst und sie wollen dann bessere Routing und Routenvorschläge machen. Und du kannst auch Baustellen melden oder Gefahrenstellen und so. Okay. Also einfach, wo nicht der Autofahrer im Mittelpunkt steht, sondern der Fahrradfahrer.
Ah, okay.
Es ist nicht klar, wem
die Daten gehören. Wird der Martin auch wieder freuen, oder? Was kommt die da hin sein?
Ja, der Florian hat dazu gepostet, es ist nicht klar, ob das dann in OpenStreetMap einfließt oder was mit den Daten passiert, die so gesammelt werden, ob die dann einer von den beteiligten Firmen gehört. Aber an sich ist es mal gut, dass das Fahrrad im Mittelpunkt steht.
So, hast du noch Themen?
Tausende.
Es schaut nicht so aus, auf jeden Fall ist keiner aufgeschrieben, aber du kannst ja mit deinen Freestyle-Themen loslegen.
Nein, es ist eh nur noch eins. ich habe noch ein Thema, und zwar ist das ein aktueller TED-Talk. Ich werde ihn dann verlinken von einer Künstlerin. Mhm. Und da geht es auch genau um das Teilen. Und zwar, sie beschreibt, dass sie sehr viel, also erzähl einfach den TED-Talk noch, sie hat ihre Studentenzeit verbracht als lebende Statue. Das siehst du auch in der Kärntnerstraße, das sind die Typen, die verkleidet auf einer Bierkiste stehen und so.
Ja, so wie man es eigentlich ursprünglich aus Paris und solchen Städten
kennt. Ja.
Also diese Pantomimen.
Ja, und
gibt es jetzt auf der Mieferstraße, wie ich jetzt auch
in einem gibt's in jeder Fußgängerzone.
Aber bei uns erst
Wien ist halt anders und hinten nach.
Scheint so, zumindest.
Wir sind verschont geblieben lange.
Pantomimen. Bist du anscheinend kannst diese Kunstform nicht genießen? Weil du meinst, wir sind verschont geblieben?
Also ich finde dann Jongleur oder ein Zauberer oder ein Feuerschlucker schon spannender.
Tut sich was, meinst du?
Ja, auf jeden Fall, sie beschreibt, sie hat das halt gemacht. Sie hat sich so in ein weißes Brautkostüm verkleidet und ist so dagestanden mit einem Hut vor ihr und halt weiß geschminkt und weiß gekleidet. Und wenn dann jemand gekommen ist und ihr eine Münze gegeben hat, hat sie ihm so eine Blume überreicht. Also sie war so eine interaktive Statue und hat die Leute lang angeschaut. Und da hat sie sogar recht gut Geld gemacht, also sie beschreibt das auch im Talk, und sie sagt, die Leute, ab und zu sind dann Leute mit dem Auto vorbeigefahren und haben gesagt, get a job! Also, und das war für sie so ein einprägendes Erlebnis, dass das nicht anerkannte Arbeit ist, wenn du nur von Betteln lebst sozusagen, also wenn du nicht im Vorhinein Geld verlangst für eine Leistung, sondern wenn du die Leistung so gibst und nachher dich bedankst für eine Spende.
Ja, gerade also bei den
Und sie hat das jetzt umgelegt, das Konzept. Sie ist jetzt erfolgreich mit mehreren Bands.
Consulting?
Nein, sie ist jetzt Künstlerin, also im Band und dann gibt es herum und tut Konzerte, tut sehr viel Couchsurfen. Und sie beschreibt halt, dass sie mit einem Major Label dann einen Kontrakt gehabt haben und die haben gesagt, nein, ihr verkauft es zu wenig und so und das zahlt sich nicht aus. Und sie hat dann eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne geführt für ihr Album, aber wirklich sehr erfolgreich. Sie wollte 100.000 und hat 1 Million gekriegt oder so. Mhm. Und warum? Und sie sagt halt, ja, weil sie diese Routine haben, dass sie im Konzert einfach herumgehen und nachher die Leute fragen, ob sie auch was spenden wollen und sich dann bedanken bei den Leuten, die ihnen Geld geben. Und die Leute das machen das sehr gern.
Zahlt man die Karte nicht oder was man die Karte
ist? Es ist nicht ganz herausgekommen, aber ich nehme an, es ist auf jeden Fall so, dass du die Songs downloaden kannst.
Mhm. Oder? Ja, das ist eher eine Entwicklung, die jetzt sich Bands auf jeden Fall mal überlegen können, insofern, dass man das halt wie ein Blog oder ein anderes Medium betrachtet, das Bandprojekt. immer wieder, muss ja nicht immer ganze Alben sein, sondern einzelne Tracks release, da sich eine Community heranzüchtet, dort auch, ja, also heranzüchtet, das klingt ja zu fies, aber dass man
sagen wir mal, erst was
gibt, Gemeinschaft, bevor was man gibt was, man baut auf, die Leute stehen auf das Zeug, man macht Live-Auftritte, was
natürlich genau,
eine Art des Geldes verdienen ist, und dann versucht man eben da auch wieder ein bisschen was
zurückzubekommen. Und ihre Grundaussage war halt, es geht nicht darum, wie man die Leute dazu bringt, dass sie einem was zahlen, sondern wie man sie einfach etwas zahlen lässt. Also man ermöglicht es ihnen, und die Leute geben eh gern.
Yes,
nur sie wollen halt nicht im Vorhinein gezwungen werden.
Wir leben sehr bei Flutter. Also das kann man
wir sind sagen, ja Schweinereich. An
Stelle danke nochmal.
Flutter,
ja. Definitiv. Hast du noch ein schönes Leben? Aber du hast eh schön gelebt in Sachen YouTube.
Ja, also Geek Love auf YouTube. Ne? Okay. Sonst habe ich absolut nichts gemacht, war ich nur krank.
Ja, dann würde ich sagen, wir übergeben das Wort den zwei Andreasen, oder?
Ja.
Oder den vielleicht schon mehreren
Bitcoinern.
Den vielen Stimmen des Bitcoin-Teams, und wir freuen uns auf nächste Woche.
Ja.
Bis dann und wiederhören.
Genau.
Ja, hallo Andreas.
Hallo Andreas und hallo liebe Hörer. Heute wieder mal zu einem neuen Bitcoin-Update. Und zwar wieder mal in alter gewohnter Besetzung mit zweimal Andreas.
Ja, die Classic Edition heute.
Genau, richtig, ja. Okay. Ja, und wir fangen gleich mit tollen News an.
Ja, also wir haben es ja schon Schwung geholt in den letzten Episoden für heute. Wir haben diese Woche wirklich das All-Time-High geknackt. Haben den höchst, also man zahlt jetzt so viel für ein Bitcoin wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit.
Genau, und zwar $34.90 war das kurzfristige Peak diese Woche, beziehungsweise 27 Euro, was auch doch recht beachtlich ist, ja.
Mhm. Da sind wir auch jetzt aktuell während der Aufnahme sehr nah dran. 27 Euro wurden gerade vor 40 Minuten auch wieder erreicht. Allerdings in US-Dollar sind wir bei 34,0 im Grunde oder 34,2. Also ja, also ganz respektabel eigentlich. Und wir befinden uns in einem weiterhin exponentiell beinahe steigenden Anwachsen des Bitcoin-Preises.
Mhm. Genau, und zwar viel stärker als bisher. Also wir haben ja schon früher immer gesagt, ja, so Verdoppelung alle 5 Monate circa, aber was da jetzt seit circa 1,5 Monaten passiert, ist ja doch deutlich stärkeres Anwachsen.
Mhm.
Ist die Frage, wie lange das so weitergeht. Aber das Ganze ist jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen, weil wenn man sich auch andere Statistiken anschaut, wie zum Beispiel die Bitcoin Search Trends auf Google, beziehungsweise auch für Buy-Bitcoins, haben wir auch schon mal erwähnt, haben jetzt vor kurzem auch ein 19-Monats-Hoch erreicht für Bitcoin alleine. Und ich glaube, bei Bitcoin sind wir jetzt auch ziemlich am All-Time-High knapp dran, oder?
Ja. Also je nachdem, dass Google Trends gibt, spuckt er jetzt nicht so präzise Daten aus, wahrscheinlich auch absichtlich. Aber es ist ganz klar erkennbar, dass wir da wesentliche Rekorde schlagen von Woche zu Woche. Es ist jetzt aktuell so, dass wir ungefähr eine Verdoppelung jedes Monat circa hinlegen oder alle 40 Tage circa hinlegen, eine Verdoppelung des Preises.
Mhm.
Von 19. Jänner bis zum 19. Februar war ziemlich genau eine Verdoppelung, und dieser Trend hält eigentlich an.
Mhm. Na, schauen wir mal. Also wir haben ja vorher schon in der Vorbereitung kurz gesprochen, dass wir ja schon einige Crashes vorhergesagt haben oder Korrekturen.
Genau. Wir haben
nicht ganz so eingetreten.
Sieben der letzten zwei Crashes haben wir erfolgreich vorhergesagt.
Mhm. Genau, ja. Also von daher wollen wir der Tradition treu bleiben.
Genau, also deswegen sagen wir jetzt eine Korrektur voraus.
Oh, Wunder.
Nein, es wäre nur vernünftig, wenn wir zu einer der langsamer wachsenden Trendlinien zurückkehren würden, die ja immer noch sehr positiv sind, aber eben wahrscheinlich auch langfristiger, nachhaltig langfristig durchführbar, weil da dürfte jetzt doch ein bisschen mehr Action und mehr Geld dahinter sein, der das der den Preis von Bitcoin nach oben treibt, als erwartet.
Ja, also ich glaube, schätze ich auch mal, dass wir da jetzt wieder vielleicht ein bisschen nach unten korrigieren. Allerdings glaube ich auch, dass wenn wir auch zu einem langsameren Wachstum wieder zurückkehren, dass wir von einem relativ hohen Niveau aus starten werden. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt so auf 20 oder was zurückfallen würden, sondern ich könnte mir gut vorstellen, dass da irgendwie so der Bottom bei um die 30 sein würde. Vielleicht in den nächsten Wochen und von da an wieder ja, ein bisschen ein vernünftigeres Wachstum. Was ist dein Tipp?
Mein Tipp ist, dass das Wachstum jetzt im Moment noch ein paar vielleicht Tage weitergeht, so. Aber irgendwann wird es zu der Trendlinie zurückkehren, die circa schon vor einem Jahr begonnen hat. Und damit würden wir dann, je nachdem wann wir dann zurückfallen, aber es wäre durchaus das Potenzial da, dass wir bis 15 oder so herabfallen sogar.
Okay.
Aber wäre nicht logisch, wenn wir es jetzt in Korrelation mit dem Suchvolumen zum Beispiel betrachten oder mit der Anzahl der Reddit-User, die da aktiv sind, oder mit der zum Beispiel Anzahl der Leute, die bei Mt. Gox Live und bei anderen Seiten gleichzeitig online sind. Also sozusagen diese Fundamentaldaten, wenn wir jetzt nicht nur vom Preis ausgehen, sondern eben diese ganzen fundamentalen Daten mit reinbeziehen, ist der Preis schon gerechtfertigt, den wir jetzt sehen. Und der ist durchaus dann haltbar. Und auch weiter, also auch der Trend könnte weiter anhalten, so wie er jetzt ist. Mhm. Aus technischer Sicht wird es sicher irgendeine Art von Korrektur gehen, die für manche Leute, die dann spät einsteigen, natürlich dann schmerzhaft sein wird.
Ja, wie gesagt, also wir haben eben erst schon vorhin kurz drüber gesprochen, also technische Analyse ist jetzt nur bedingt zu vertrauen, weil wir doch eine wirklich relativ deutliche Änderung auch in der Zusammensetzung vom Markt und mit den Akteuren eben auch sehen. Also wie du eben gesagt hast, es strömen wirklich auch viele neue Leute jetzt zu Bitcoin, auch durch die gestiegene Medienaufmerksamkeit, sicher Alltime High und so weiter.
Ja, das können wir vielleicht erwähnen. Ich denke mal, wir haben jetzt einen ziemlich starken Schub an neuen Bitcoin-Artikeln quer durch die Bank, die eigentlich, zumindest was ich jetzt sehen konnte, auf den ersten Blick sehr positiv waren. Der BBC hat auch wieder einen Bitcoin-Artikel über das All-Time-High geschrieben. Und auch Zero Hedge hat einen Artikel über das All-Time-High geschrieben, wo halt diese ganzen, interessanten Eigenschaften des Bitcoin-Netzwerkes nochmal hervorgehoben wurden.
Ja, wobei da war ich gerade bei Zero Hedge, das war ja eigentlich ein bisschen spekuliert damit, ja, dass sie da jetzt eigentlich die perfekte Zielgruppe eigentlich für Bitcoin wären, die Community dort. Allerdings hat es da bis jetzt noch eher Zurückhaltung gegeben, also bis auf einige eher herabwürdigende Bemerkungen darüber ist noch nicht viel zu lesen gewesen, aber wie gesagt, jetzt doch ein recht positiver Artikel, wie du gesagt hast. Allerdings die Kommentare, also da muss ich immer noch mich sehr wundern. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch gelesen?
Ja, ich habe sie gerade vor mir, die Kommentare. Es ist natürlich so, dass da sehr viele Edelmetallfanatiker sich das Ganze anschauen und die das natürlich zu allem, was irgendwie mit Elektronik zu tun haben, sehr skeptisch sind.
Ja, also ich finde das so lustig, dass da immer noch so das, ja, if you don't hold it, you don't own it, die Mentalität irgendwie vorherrscht, ja. Aber auf der anderen Seite, ja, Daten sind genauso real und du kannst Daten genauso in der Hand halten, ja.
Ja, und Information ist nicht. Vielleicht sollte man das mal erläutern. Ich meine, if you don't hold it, you don't own it. Was bedeutet das denn eigentlich? Dass du die Verfügungsgewalt, die physische Verfügungsgewalt über etwas hast. Mhm. Also ich würde zum Beispiel diese Definition des Eigentums nicht anwenden, wenn ich zum Beispiel ein Bankschließfach hätte und dann Dokumente oder Goldstücke oder irgendwas in dem Bankschließfach habe, dann halte ich es nicht. Ja? Mhm. Aber bei Bitcoin ist das was anderes, weil dort habe ich keine Forderung gegenüber einem Emittenten. Ich habe einen privaten Schlüssel. Und den privaten Schlüssel kann ich natürlich aus der Hand geben, aber im Normalfall tue ich das ja bei Bitcoin nicht, sondern bei Bitcoin bin ich ja der eigentliche Besitzer
Ganz genau, ja.
Und habe auch die Verfügungsgewalt. Und das Einzige, was mich abhält, sozusagen diese Gewalt auszuüben, ist meine Fähigkeit, mit dem Internet zu kommunizieren. Also wenn ich natürlich vom Internet abgeschnitten bin, ja klar, dann wird es wahrscheinlich so schnell nichts werden mit Bitcoin-Transaktionen. Aber solange ich das habe, ist es eigentlich kein Problem. Ja.
Genau, ja. Also ich glaube, dass das Problem, was viele damit haben, stammt einfach daher, dass normalerweise jegliche Online-Dienste oder jegliches digitales Geld, das es bis jetzt gab, einfach immer irgendwie ja gehostet war, also im physischen Eigentum quasi von Dritten. Ja. Also du hast einen Server, du hast dein Online-Banking, hast du zwar Zugriff drauf, aber in Wirklichkeit liegt das Geld bei deiner Bank. Ja. Mit Bitcoin hat man dann wirklich einen Paradigmenwechsel. Also das ist wirklich erstmals möglich, dass man mit dass deine eigenen Daten, die nur du hast, deine persönliche Information etwas wert ist, ja, direkt einen Wert hat. Ja. Und von daher kann man das eben genauso so halten, wie man einen Barren Gold oder eine Silbermünze halten kann.
Ja, ja, ja. Ich glaube, dass das auch ein sehr schwieriger Erkenntnisprozess ist, eben, dass das erst kommen wird. Und ich denke, den Leuten, die jetzt, wenn das zu offensichtlich wäre, ja, dann würden wir nicht diesen Bitcoin-Podcast in der Form abhalten hier. Also es hat auch was Gutes, dass es, sage ich mal, etwas schwieriger zu behirnen ist als eben vielleicht Papierscheine, die man in die Hand gedrückt bekommt und wo dann Euro draufsteht.
Genau. Ja. Ich meine, aber prinzipiell, nur um das noch kurz zu sagen, also ich finde es ja gut, dass man skeptisch ist bei solchen Sachen, ja, weil es gibt ja wirklich, gerade für Leute, die jetzt nicht so Technik oder Internet oder Computer affin sind, wirklich jede Menge Abzocke im Internet, und von daher finde ich es schon eine sehr vernünftige Haltung, dass man da mal eher skeptisch dem gegenüber ist. Und wie gesagt, als Außenstehender oder wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt hat, ist es ja leicht, jetzt irgendwie da auch einen Scam zu vermuten oder eben da diese Erkenntnis einfach nicht so gleich zu haben, dass man sagt, okay, das ist jetzt was Neues, ja, und dass man da jetzt auch nicht jeden vertrauen sollte, der einem das einreden will. Das ist schon ganz gut, aber das ist ein Prozess, das wird einfach dauern, ja, bis das Wissen quasi irgendwie auch durchsickert, ja, also.
Ja. Ja. Und
ja, eine große Meldung hat es noch gegeben.
Ja,
bitte. Diese Woche. Und zwar einen Deal zwischen Mt. Gox und CoinLab. Und zwar hatte Mt. Gox eigentlich jetzt schon längere Zeit ein bisschen ein Problem mit amerikanischen Kunden, soweit ich das in Erinnerung habe. Nämlich, dass sie aufgrund gewisser Bestimmungen, ich glaube, das Foreign Account Trading Compliance Act oder sowas gibt es da, den hätten sie erfüllen müssen, um eben wirklich legal auch für amerikanische Kunden Geld halten zu können, weil normalerweise muss ja jeder Amerikaner, der bei einer ausländischen Bank Geld hält, das deklarieren und so weiter, und da muss es eben dann auch Kooperationen geben, und das hat Mt. Gox bis jetzt nicht erfüllt, und von daher hatten die jetzt Probleme mit dem amerikanischen Markt. Und um das zu beheben oder zu umgehen, das Problem, haben sie jetzt eine Kooperation mit CoinLab abgeschlossen. Und zwar wird das ab 29. März für alle US-amerikanischen und kanadischen Kunden gelten, dass die dann, wenn sie über Mt. Gox handeln wollen, dass sie eigentlich über CoinLab gehen müssen. Wobei, das ist eher eine Frontend-Sache, also dass die der Marktplatz selbst wird weiterhin bei Mt. Gox bleiben, nur wird es da eben eine Kooperation mit CoinLab und der Silicon Valley Bank geben, die US-Dollar-Seite quasi.
Kanadische Dollar-Seite auch. Es ist ja fraglich, oder es war halt fraglich, ob jetzt da wirklich der Handel mit Bitcoins unter genau die gleichen Bestimmungen fällt. Aber was natürlich auf jeden Fall unter die Bestimmungen fällt, ist Einlagen. US-Dollar Einlagen von Amerikanern anzunehmen. Und das ist natürlich etwas schwieriger. Und ich glaube auch, eines der Schwierigkeiten, die halt ständig waren, ist, dass eigentlich nur Wire Transfer ab bestimmten Summen. Das war die einzige Möglichkeit, Geld in Mt. Gox hineinzubekommen. Und beziehungsweise Dollar, was ziemlich unbequem ist für einige und auch mit einigen Problemen verbunden ist. Das heißt, Amerikaner haben es allgemein auch schwierig gehabt bisher oder weiterhin auch Geld wirklich hineinzubekommen. Ich glaube, es gibt schon, ich bin natürlich nicht intim vertraut mit den amerikanischen Kontenarten, also die haben ja nicht sowas wie SEPA. Mhm. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, jetzt direkt von Bank zu Bank in sehr kurzer Zeit Geld hin und her zu bewegen innerhalb von Amerika. Also das ist normalerweise kein Problem, aber bei Mt. Gox eben schon. Mhm. Weil sie halt im Ausland sind. Und natürlich, ich meine, was man natürlich kritischerweise anmerken muss, ist, dass hier die Frage auftaucht, ist, was passiert jetzt wirklich mit meinen Daten, wenn ich mit Mt. Gox einen Vertrag abgeschlossen habe? Kriegt jetzt die CoinLab einfach so, ohne dass ich dem zugestimmt habe und so? Also,
was ich gelesen habe, ist das nicht der Fall. Also wenn du kein Amerikaner bist, solltest du laut Aussage von Mt. Gox nicht davon betroffen sein. Das heißt, für dich gelten dieselben Bedingungen wie zuvor. Ja.
Nur wer bestimmt denn, ob ich Amerikaner bin oder nicht und wie wird das nachgeprüft? Und
das machen sie, das hat er geschrieben im Forum, also sie machen das aufgrund einer Vielzahl von Sachen. Also einerseits gehen sie über die IP-Adresse, andererseits, wenn du über Dwoller jemals eingestiegen oder was überwiesen hast, dann sagen sie auch, du bist Amerikaner, weil Dwoller ist nur für Amerikaner zugänglich. Und auch über deine Bankkonten, also wenn du jetzt was abgebucht hast auf ein amerikanisches Bankkonto, dann stufen sie dich auch sein. Du hast aber die Möglichkeit, dass wenn das eine fälschliche Einstufung sein sollte, dass du denen dann manuell sagst, okay, Leute, ich bin kein Amerikaner, und ja, dann prüfen sie das Case by Case
manuell nachher. Naja, das wird interessant werden, was sich da tut. Es wird auf jeden Fall praktischer werden für Amerikaner, Bitcoins zu handeln. Die Frage ist, wen das dann anzieht. Auf der anderen Seite kommen die Daten natürlich näher an die Leute heran, von denen man sie im Allgemeinen fernhalten möchte. Also, sprich amerikanische Geheimdienste, die überall ihre Nase reinstecken. Ich meine, es lässt sich im Internet kaum vermeiden, dass die überall ihre Nase drinnen haben, aber wenn man mit Bitcoins hantiert, hofft man halt, dass man noch zumindest in seiner kleinen heilen Welt ist, aber ich glaube, diese spielt's halt nicht.
Ja, also ich glaube, solange man wirklich rein im Bitcoin-Netzwerk bleibt, ist es kein Problem. Sobald man natürlich, wie immer, über die Schnittstellen geht hin zu dem herkömmlichen Bankensystem beziehungsweise bei herkömmlichen Tauschbörsen, ist es natürlich immer so, dass du dann von daher den ganzen Datenballast oder den Spionageballast irgendwie mitziehst. Also alle, die dann Zugriff auf die Bankdaten haben, können natürlich dann auch leichter zurückverfolgen. Ja. Vielleicht eines noch, also dieser Deal ist auch ein bisschen beworben worden halt für institutionelle Investoren. Also das heißt, das ist auch Großkunden, die jetzt, also Großkunden im Sinne von Investoren, die Bitcoins in großen Massen kaufen wollen auf einmal.
Ja, die halt Liquidität brauchen, ja.
Ja, die Liquidität brauchen und auch die sich jetzt vielleicht nicht mit einem Bitcoin QT Client herumschlagen wollen oder mit einer Blockchain Info Wallet. Also die haben dort gewisse Sicherheitsmaßnahmen, also dass sie halt für Kunden dann Bitcoins auch auf Multisignature Adressen mit gewissen Zugangsregeln und so weiter, also Mehraugenprinzip und ähnlichem verwalten können, was natürlich jetzt für institutionelle Investoren natürlich sehr interessant ist, ja, weil, wie gesagt, das ist jetzt, der Bitcoin QT Client ist jetzt vielleicht nicht die optimale Wahl für irgendeinen Pensionsfondsmanager.
Also. Ja, naja. Also, eigentlich sollte so jemand dann eine Abteilung haben, die sich um solche Sicherheitsfragen kümmert, und die sollten dann schon eventuell ein Bitcoin QT verwenden, denke ich mal.
Okay.
Naja, auf jeden Fall, ja, wird es auf jeden Fall spannend, und ich denke mal, dass es jetzt für die Bitcoin-Preisentwicklung sicher positiv sein wird.
Ja,
wenn die da so schon so angeberisch mit institutionellen Anlegern winken.
Ja, wobei natürlich also schon die Kritik, wie man, wie du schon auch gesagt hast, in der bisherigen Community ist durchaus die Kritik da, dass da eben ja vielleicht mit den Daten nicht alles so wie gewünscht verläuft jetzt und ja, aber diese Leute, die waren auch bisher schon ein bisschen skeptisch gegenüber
Mt. Gox, oder? Ja, richtig, ja. Also die skeptischen Stimmen in der Bitcoin-Welt, die werden sich nur in der U-Bahn-Station treffen und dort für Cash Bitcoins handeln. Genau. Aber ja, die wird es immer geben. Aber es macht natürlich auch Sinn, weil viele, viele gute Ideen zur Datensicherheit und Datensparsamkeit natürlich aus dieser Ecke oft kommen, die auch sinnvoll umzusetzen sind. Die sollte man schon hören.
Absolut, ja. Und ich finde auch, das zeigt auch sehr gut, dass für Bitcoin oder dass Bitcoin eigentlich für alle irgendwie Platz hat. Ja. Also es ist kein Problem, dass du Bitcoin, auch wenn jetzt irgendwie ein großer Investor, eine große Firma oder Bank oder was auch immer einsteigt, hast du immer noch die Möglichkeit, dass du Bitcoin so anonym oder wie auch immer du es handhaben willst, verwendest. Und bist dann eigentlich komplett immun gegen solche Buyouts oder wie auch immer.
Naja, kommen wir noch zu banalerem, oder?
Klar, ja, ein paar haben wir noch.
Kleinere Sachen. Die Bitcoin Store hat jetzt aus der Beta in die Produktion gelauncht quasi und bietet sehr gute Kampfpreise für diverse Elektronikartikel an.
Genau,
Sie waren leider einige Zeit lang offline, wie ich geschaut habe, aber mittlerweile sollten sie online sein und haben jetzt zumindest mal einen Monat lang 0% Kommission, glaube ich. Also ich glaube, es ist ein Monat, es ist auf jeden Fall 0% Kommission jetzt aktuell im Moment und dadurch haben sie wirklich sehr günstige Preise, auch wenn man das Shipping mitberechnet. Ich habe mal geschaut, ein Notebook habe ich um 200 Euro billiger gefunden als auf geizhals.at. Also zahlt sich auf jeden Fall aus, falls jemand irgendwelche Elektronikbestellungen vorhat, im nächsten Monat dort einmal vorbeizuschauen.
Auf alle Fälle, ja. Ja, dann haben wir noch einen neuen Service, der nennt sich Redonate. Und zwar macht er im Prinzip, was Flatter macht. Allerdings auf einer viel voluntaristischeren Basis. Also bei Flatter hat man ja im Prinzip Recurring Payments, die nicht besonders die nehmen nicht besonders Rücksicht auf die, wenn man jetzt aussteigen will und so weiter. Es ist dort so, dass das eben einfach dann automatisch abgebucht wird, bis man es nicht händisch abmeldet. Und das war ja bei Bitcoin immer nie wirklich möglich, ja, weil da musstest du ja jede Zahlung einzeln absegnen, quasi signieren. Und Redonate füllt da jetzt ein bisschen diese Lücke. Es ist dort möglich, dass du mit Bitcoins eben Spenden zukommen lässt, eben irgendwelchen Webseiten oder Projekten, Softwareprojekten oder Künstlern, wie auch immer, der diesen Donation-Service verwendet. Und Recurring Payments werden sind dort so implementiert, dass du einfach ständig, also einmal im Monat dann zum Beispiel daran erinnert wirst, ja, dass du dich einmal committed hast, monatlich dieser und jener Organisation das und das zu spenden und dass du dann mit einem ganz simplen Interface eben diese Spende dann freigeben kannst. Das heißt, du hast immer die Kontrolle drüber, es wird nicht automatisch etwas abgebucht von dir, sondern du musst wirklich jedes Monat sagen, okay, ich möchte dem und dem spenden. Das ist jetzt natürlich für die Spendenempfänger vielleicht ein bisschen weniger interessant, weil die sagen sich dann, naja, sie profitieren ja davon, wenn ihre Fans oder ihre Unterstützer auch zahlen, wenn sie nicht dran denken oder wenn sie nicht wirklich wollen, ja. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich schon ein gutes Argument, hat man so wirklich auch die Freiwilligkeit immer gewährt. Ja. Also es ist jede Spende, die man dann bekommt, ist wirklich freiwillig. Und das Beste an dem Service ist, also es funktioniert nicht nur für Bitcoins, sondern für jegliche Zahlungsmittel, also zumindest US-Dollar oder Euro direkt. Das Beste daran ist, dass sie auch keine Gebühren verlangen. Also bei Flatter hat er, glaube ich, 10% oder so. Und die machen das wirklich, quasi bieten einfach den Service an, ohne irgendwelche Gebühren zu verlangen. Und das, wie gesagt, dadurch, dass du es mit Bitcoin machst, bleibt auch die Kontrolle ansonsten immer bei dir. Ja.
Ja, ja. Na, es ist, bei Flatdach kommt manchmal so vor, als wäre das ein lustiger Kreislauf des Lebens, wo Geld hin und her geflattert wird zwischen verschiedenen Leuten und im Endeffekt rennt das so lange im System herum, bis nichts mehr über ist.
Genau, bis alles bei Flatter ist.
Richtig, ja. Also es kommt mir nicht so sinnvoll vor, das so zu verwenden, natürlich. Weil ja, viele Leute, die ein bisschen was geflattert bekommen, flattern das dann weiter und das geht dann halt so im Kreis.
Ja, es ist ja an sich ein schöner Gedanke, aber ich finde es gerade bei so kleinen unabhängigen Internet-Artists oder ähnlichem oder Open-Source-Projekten finde ich es da schade, dass da jemand 10% mitschneidet. Also das ist heutzutage einfach nicht mehr notwendig und Redonate, wie gesagt, könnte da wirklich ein bisschen diese Lücke füllen. Ja,
ja, also ich habe jetzt mal kurz geschaut auf die Seite, mir war die unbekannt, du hast mir quasi hier nahegelegt, aber ich finde hier keinen Hinweis auf Redonate auf den Leuten, wo steht, who uses Redonate. Also, wie, da steht gar kein Link. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den ersten Link gehe, cvm.crypto.net, steht hier zwar ein Bitcoin-Adresse und ein Flatter-Button und ein PayPal-Button, aber hier steht kein Redonate.
Du darfst nicht, wenn du den Klick da, den Link da unten siehst, darfst du nicht auf das Bild klicken, sondern drunter auf GoToCampaign.
Ah, Campaign.
Ist nicht ganz,
okay,
ganz intuitiv noch. Also, ist ein neuer Service. Ich glaube, die können User-Interface-mäßig noch ein bisschen, dazulernen. Aber, ja.
Aha, okay.
Da kann man daneben.
Na, vielleicht sollte dann diejenigen, die diese Campaign machen, dann auch einen Link auf Redonate setzen, damit man weiß, dass die nicht nur so tun, als würden sie eine Kampagne für jemanden machen.
Richtig, richtig, ja, das ist ein sehr guter Punkt, ja. da muss man natürlich immer vorsichtig sein.
Also ich glaube, da gerade im Bitcoin ist das ziemlich häufig, dass jemand behauptet, er sammelt für irgendeine Person X Geld ein und in Wahrheit sammelt es einfach für sich ein.
Ja.
Genau, das gab es für das Humble Bundle gab es das mal.
Ah ja, richtig, genau, das war ja auch seine Sache. Wobei die haben ja dann irgendwie so gemeint, na, sie verkaufen das einfach weiter, ne? Glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Stimmt das?
Nein, das war einfach, der hat dann einfach zum Minim, also dann Bitcoins hat einer eingesammelt und hat dann zum Minimalpreis die Humble Bundles schon bestellt und die ganze Differenz eingestrichen.
Oh, alles klar.
Das war nicht ganz fair. Ja.
Das ist nicht ganz sauber, ja klar. Na, bei sowas muss man wirklich wahnsinnig aufpassen, ja. Ja, das ist auch ein bisschen bei diesen Mapping-Seiten, die zum Beispiel anbieten, von E-Mail-Adresse auf Bitcoin-Adresse ein Directory-Service quasi anzubieten, zum Beispiel thewalletlist.com. Dort wird eben so angepriesen, ja, da trägt man seine E-Mail-Adresse und seine Bitcoin-Adresse ein und dann von dann an können alle Leute gleich direkt an die E-Mail-Adresse Bitcoins schicken. Ja, da muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein und das würde ich eher davon abraten, so einen Service zu verwenden von beiderlei Seiten, also weder als Empfänger noch als Sender, weil du natürlich nie garantieren kannst, dass die Bitcoin-Adresse dann immer noch dem gehört, ob die Seite nicht gehackt wurde oder der Betreiber nicht irgendwie böse Absichten hat und dann irgendwann auf einmal die E-Mail-Adresse auf seine eigene Bitcoin-Adresse zeigen lässt. Ja,
oder noch ein banaler, der Empfänger hat dann den Schlüssel für diese Adresse verloren und kriegt das dann irgendwann per E-Mail, aber kann es nicht abholen.
Genau, das ist auch so dieses Revocation-Problem irgendwie auch bei Bitcoin. Deswegen finde ich auch das Adressbuch-Feature, habe ich glaube ich eh schon mal gesagt, von Bitcoin QT oder anderen Clients,
ja, eher kontraproduktiv. Ist nicht optimal, ja, das stimmt. Ich habe zum Beispiel einem Freund schon Bitcoins geschickt, der seine Bitcoin-Wallet schon komplett deinstalliert und gelöscht hatte auf seinem Handy. Und dir habe ich sie auch mal geschickt, aber du hast das dann noch irgendwie rausgezaubert wieder.
Ich hatte die Adresse dann damals bei Mt. Gox redeemed, gesweept, ja. Und Mt. Gox macht das so, dass wenn du das einmal machst, dass sie das, wenn dort neue Funds drauf kommen, dass sie das immer wieder gleich automatisch sweepen. Das heißt, das war dann bei mir auf Mt. Gox. Also
aber ist nochmal gut gegangen. Ein Freund von mir, der hat das eben nicht gemacht und dann waren die Bitcoins einfach weg. Und eine Pizza war dann quasi vernichtet. Also Geld im Wert einer Pizza war das damals. Heute damals, kann man
heute im Wert eines Kleinwagens.
Heute oder? Ein Kleinwagen, genau.
Okay. Alles klar. Ja, so kann es gehen. Drum immer vorsichtig sein, ja. Okay, gut, was haben wir noch?
Was haben wir noch?
Ja, ein Angebot für eine Villa auf der Dominikanischen Republik gibt es für 3400 Bitcoins.
Ja.
Also recht schönes Domizil von den Fotos her. Ja, bitte. Ist, glaube ich, nicht, ist sicher nicht die erste Immobilie, die man für Bitcoin kaufen kann, aber schaut recht nett aus, ja. Also ich habe schon überlegt, na, nicht wirklich, aber.
Na gut, dann Shoutout noch an Kärnten, juhu, zur geschlagenen Wahl.
Genau, ja.
Das FBK ist zurückgeschlagen worden. Und ja, dann würde ich fast sagen, wir beenden das für heute. Wir danken uns für die Aufmerksamkeit.
Genau.
Und sehen uns wieder. Wahrscheinlich hört ihr das nicht rechtzeitig, aber wir freuen uns schon auf alle, die ins MetaLab kommen am Dienstag. Ciao.
Genau, bis nächste Woche. Ciao.